Hallo zusammen zu einer neuen Folge Enjoy Your Bike Podcast mit einer Woche Verzögerung. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen, ja, letzte Woche gefaulenzt, ne?
Faulenzt ist gut. Wir haben auch noch einen normalen Job, nicht nur Podcast.
Ja, wir gucken mal, ob wir ab und zu mal eine Woche auslassen, so wie jetzt, weil manchmal kriegt man es zeitlich einfach nicht immer perfekt hin. Und wir haben auch jetzt gar nicht so ein Schwerpunktthema vorbereiten können, aber wir machen so ein bisschen Smalltalk, haben viel zu erzählen. Wir waren ja nachts jetzt Radfahren, das ist, glaube ich, mal ganz interessant, da auch ein bisschen was drüber zu erzählen. Habt ihr vielleicht bei Strava gesehen. Und krasse Zeit momentan, ne? Ist dunkel, kalt. Auf dem Weg hierher habe ich gerade eben gesehen, wie der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird.
Ja, nicht so meins, aber.
Meins auch nicht. Und ich finde das aber jedes Mal wieder strange. Und die bauen ja bei uns da in der Altstadt. Also ich fahre da nur einmal so an der Altstadt kratzig vorbei, um hier ins Büro zu kommen. Ja, haben sie jetzt so riesen Tannenbäume hingestellt. Also richtig wie so ein Wald bauen die da immer auf, ne? Und da kann man sich dann schön, ja, ich trinke ja keinen Alkohol. Für mich ist das dann vielleicht mal ein Kakao wert, wenn er denn noch vegan wäre.
Zu dem Thema Trinken, Essen, da planen wir auch einen Podcast, der ziemlich Ingo-lastig wird, aber ich werde auch dran teilhaben.
Ja, der macht mir auch ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich habe jetzt in vielen, vielen Folgen oder Kommentaren kommt immer, kann Ingo nicht mal was über die Ernährung erzählen? Also weil ich viele das ja mitbekommen, dass ich halt auch plant-based, das finde ich übrigens das viel, viel bessere Wort. Im Englischen kann man sagen plant-based. Ich ernähre mich plant-based und nicht irgendwie vegan oder irgendwas, sondern einfach pflanzenernährt. Jedenfalls, wie auch immer, wird da immer nachgefragt und da bin ich jetzt, habe ich tatsächlich mir schon so ein Dokument zusammengefummelt, wo ich so ein paar Stichpunkte reinmache, meine Erfahrungen, und das ist natürlich alles sehr subjektiv und dann will ich auch keinem Tipp geben und dann steht er da und ernährt sich ein halbes Jahr vegan und liegt krank in der Ecke, weil er irgendwas falsch macht und das ist
aber
so.
Ich denke, wenn du gleich am Anfang einen Disclaimer sagst, das ist deine Erfahrung, so wie du das siehst. Viele Leute haben das auch mitgekriegt, dass ich Vegetarier schon seit längerer Zeit bin und kann da auch was dann zu beisteuern. Aber da jetzt so viele Anfragen waren, glaube ich, müssen wir irgendwas produzieren.
Ja, da werde ich auf jeden Fall und da werde ich mir auch Mühe geben, das zu strukturieren. Was, glaube ich, ganz gut ist, ich habe auch Fehler gemacht, egal ob vegan, nicht vegan. Also ich habe auch früher schon rumexperimentiert mit vielen Dingen, ne? Also Bruka, Vollwerternährung und solche Sachen und immer mal wieder Sachen gemacht, wo man dann sich dann doch irgendwo leiten lassen hat vom Internet, von irgendwelchen Videos oder von irgendwelchen Gurus, die sagen, ja, bloß keine Fette und kein Salz und sonst wie. Und dann ist das aber auch irgendwie alles blöd. Und gerade als Sportler hat man ja auch noch ganz andere Bedürfnisse. Und ich bin da jetzt zumindest auf so einem Weg, wo ich sagen kann, die und die Fehler habe ich gemacht, das und das bekommt mir gut. Ansonsten kann man natürlich keiner eine Garantie geben und auch keine Studien oder sonst wie, dass man sich jetzt perfekt ernährt und sonst wie. Und man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr eine Wissenschaft draus macht. Dass man auch mal vielleicht ein Stück Kuchen und mal abends sein Bierchen trinkt, wenn man das gerne mag, ne? Und solche Sachen oder seine Cola, was auch immer. Also da muss man.
Da sind wir ja wieder ein Dreamteam, ne? Ich mache dann den Gegenpart von nicht gesund. Genau. Trotzdem habe ich ja eine Meinung dazu und ich glaube, da können wir was hinkriegen. Und letztendlich geben wir dem, treuen wir den Tribut, wo Leute angefragt haben und das gesagt haben, mach doch bitte mal.
Ja, machen also wir auf Feedback jeden Fall. Von den Leuten. Gucken wir, das wird auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen passieren. Dann hatte ich mir überlegt, dass man nochmal tatsächlich so eine Geschenkesendung machen könnte, aber ich glaube, die wird schwierig, weil die hören ja nicht die Partner, die was schenken könnten, sondern da muss man sich das selber schenken, aber zumindest, ich glaube, die Idee ist nicht doof, da vor Weihnachten mal ein bisschen was zu machen und nicht nur aus unserem eigenen Shop natürlich, ne? Aber was so als Idee da.
Na, wir haben ja immer den Pick. Ja. Freue ich mich heute schon drauf.
Ansonsten ist natürlich der Herbst jetzt auch die Zeit, vielleicht ein bisschen Pläne zu schmieden fürs nächste Jahr.
Genau.
Und ich weiß nicht, du hattest deine Pläne, glaube ich, schon mal erwähnt hier, so am Rande zumindest, ne?
Du hast es verraten.
Ich habe es verraten, ja, ja.
Das ist super, dass du es verraten hast.
Aber ja, damit du auch ein bisschen Druck hast, ne, das durchzuziehen.
Ja, aber tatsächlich, seitdem ich angemeldet bin, ich bin bei Trondheim Oslo wieder angemeldet, das, was wir beide schon mal gefahren sind, Ingo. Und du willst es ja nicht nochmal fahren. Ich würde es gerne nochmal fahren. Der Olaf, der letztes Mal nicht dabei sein konnte, der möchte es jetzt gerne fahren. Und dann habe ich gesagt, ich bin dabei. Freue mich auch ganz riesig drauf, weil seitdem ich angemeldet bin, steigt auch wirklich die Motivation, eine Trainingseinheit mehr zu machen, als ich eigentlich so sonst vielleicht gemacht hätte. Auch mit guter Laune es zu machen und nicht sich verpflichtet zu fühlen. Aber du weißt, das ist ja auch im Podcast wichtig, wenn ich irgendwo angemeldet bin, dann ist zumindest, das ist wichtig für mich. Bin ich nirgendwo angemeldet, dann tröpfle ich auch so dahin, das weißt du,
glaube ich. Ja, ja, ne? Aber ich merke das schon. Du fährst dann zweimal am Wochenende und sowas, also was man sonst nicht so von dir erwartet hätte.
Ja, ich freue mich also auch richtig. Und jetzt hat ein Kunde auch gesagt, Mensch, welche Startzeit habt ihr? Ich würde auch gerne mich anschließen, freue ich mich auch ganz dolle. Und ob der Kunde hier natürlich, den kenne ich ja gar nicht, dazu passt oder nicht, glaube, kommt aus München, habe ich ihm einfach gesagt, du fahr einfach mit, wie das so bei einer RTF ist. Und könnt ihr mir vorstellen, Leute, die sowieso so ein Langstreckenrennen fahren wollen, sind ja meistens auch ein bisschen entspannter.
Ja, da geht es ja jetzt nicht darum, das Rennen zu gewinnen. Haben wir das jetzt schon gesagt, 550 Kilometer von nördlichste Spitze, ist das Norwegen, nördlichste Spitze oder geht's noch?
Norwegen ist lang, Ingo, Trondheim liegt da irgendwo noch nicht mal in der Mitte.
Ach so, geht's dann noch weiter nach Norden?
Ja, klar.
Ja, keine Ahnung, jedenfalls relativ weit im Norden und man fährt runter in den Süden, ne?
Genau.
Also wir sind von Trondheim ja
one way nach.
Genau. Und das am 20. Juni rum, also Mitternachtssonnenwende oder wie sich das nennt.
Genau.
Was krass war, weil ich bin da ja damals mitgefahren. Ich weiß auch gar nicht, wie da war.
Wir können da ja nochmal eine Sendung drüber machen.
Ja, ja, habe ich mich ja auch dann zwischendurch mal gesträubt und habe gesagt, ich mache das doch nicht, weil ich viel zu viel Respekt vor dieser Geschichte hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann doch nicht die ganze Nacht durchfahren, dann penne ich ja ein, dann starte ich lieber morgens. Dann hatte ich mich für morgens schon umgemeldet, dass ich alleine morgens starte. Dann bin ich aber doch mit euch gestartet und das ist es.
Mit euch, mit mir?
Mit dir, genau. Ja, aber wir hatten ja noch den Begleitfahrer dabei.
Ja.
Deswegen euch. Und dieses Erlebnis, das werde ich nie vergessen, das war das Krasseste, war tatsächlich diese Nachtfahrt, die nur sozusagen eine Stunde Dämmerung bedeutete. Das war krass. Und dann morgens ein schneebehangener Berg, der dann so rosa beschienen hat und so, das war schon echt geil. Und wir hatten damals richtig Glück mit dem Wetter. Ne? Normalerweise stürmt das und regnet das da oft auch gerne mal. Wir hatten echt einen tollen Tag. Ich wünsche dir, dass du das wieder so hast.
Ja, aber Ich freue mich auch wirklich, auch wenn es nicht das Wetter ist, ich freue mich trotzdem auf dieses Event.
Ja.
Aber das ist auch momentan das Einzige,
das
wo
das Einzige, ne? Du hattest noch so andere Sachen im Kopf, die aber nicht realisierbar sind, ne?
Da will ich jetzt nicht so viel spoilern. Ja. Das gucken wir mal, was alles so kommt. In jedem Fall möchte ich gerne diesen Gravel-Triathlon nochmal machen. Jetzt mit ein bisschen besseren Wassertemperaturen, dass wir da mal einen Spot abpassen, der uns noch
ja, passt. Ja, das reichen ein, zwei Wochen eher vielleicht sogar schon. Ne?
Das würde ich gerne nochmal machen und da steht ja noch diese Ungewissheit, wie kommunizieren wir das, dass wir da recht sicher sind, dass sich da keiner verletzen kann und irgendwas Schlimmes passiert. Also die Haftung ist immer noch das Thema, wo wir dabei sind. Ansonsten wird sicherlich ein privat veranstaltetes Ding werden. Wir werden darüber auch noch berichten, aber viele Leute, die diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hören, wissen gar nicht, worum es geht. Aber wir werden diese Veranstaltung, die wir auch Spaß gemacht haben, wieder machen. Schwimmen durchs Stein oder Meer. Eine 80 bis 100 Kilometer Gravel-Tour und ein bisschen Laufen hinten drauf.
Genau. Ja, das war cool.
Aber mehr habe ich momentan nicht in meiner Planung.
Ja, ich habe jetzt auch mich
Allgäu wieder?
Triathlon. Tatsächlich wieder im Allgäu angemeldet. Das war die Geschichte, wo bin ich ja jetzt in diesem Jahr gestartet, da war ich ja trotz, dass ich fast nur gehen konnte, war ich ziemlich... Ich
mach das eben aus, Entschuldigung.
Achso, dein Handy klingelt. Ja, ja, dann warten wir kurz. Absolut, ich kann ja nochmal dazu erzählen, bevor ich hier vom Allgäu weiter erzähle, dass wir wieder diese Minutenangaben in die Beschreibung reinschreiben, also entweder in die Shownotes oder unten in die YouTube-Beschreibung, wo wir reinschreiben, über welches Thema wir gerade sprechen. Ab Minute 4 reden wir über unsere Wettkämpfe. Dann hab ich das auch noch, weil das habe ich eben ganz am Anfang vergessen zu erzählen. Also wir schreiben die Minutenangaben rein,
wann es um welchen
Themen. Das heißt, ihr könnt so eine Art Inhaltsverzeichnis dann sehen, wo ihr dann zu den Minuten hinspringen könnt. Nee, Allgäu, einfach, da bin ich ja auch im Halbmarathon dann so 9 Kilometer gegangen und solche Sachen und war trotzdem super gelaunt im Ziel, obwohl ich kaputt war und sonst wie. Und das war echt eine tolle Geschichte. Und Ja, weiß ich nicht. Habe ich definitiv Motivation, wieder hinzufahren. Alleine erstens, um das mal mit dem Rennrad auszuprobieren. Da komme ich aber auch, ja, das ist eigentlich auch noch ein Video, was ich geplant habe, dass ich einfach mit meinem Wahoo Element Bolt oder Roam, ein von den beiden, ich habe ja beide Geräte da noch im Einsatz.
Die Strecke nachfährst.
Dass ich die Strecke auf nicht auf Zwift, sondern auf dem Kicker mal nachfahre. Und dann im Nachhinein, also ich habe tatsächlich mein Zeitfahrrad momentan eingespannt, genau mit der Übersetzung, wie ich es im Allgäu gefahren bin. Und ich bin ja der Meinung, dass das viel zu schwer war, dass ich mit dem Rennrad schneller gewesen wäre. Und das werde ich jetzt in so einer Art Selbsttest und Video im Nachhinein nochmal darstellen, wie gut das gewesen wäre, wenn ich das vorher mal auf dem Kicker gefahren. Ich hoffe, der Kicker kann das wirklich so darstellen, dass man dann wirklich auch dieses realistische Gefühl dieser 20% Steigung da hat, die ich gefahren bin. Also das ist tatsächlich so, ich habe da nochmal richtig Bock, mit dem Rennrad über die Strecke zu kacheln. Das macht, glaube ich, richtig Spaß. Also es ist wirklich steil da, lange, lange Anstiege und schöne Abfahrten und nur ein ganz kurzes Stück geradeaus. Das heißt, alleine um zu gucken, ob man da schneller ist oder ob das auch für die Beine ein bisschen angenehmer ist, hinter das Laufen. Und einige, die haben das ja auch schon mitbekommen, ich trainiere jetzt auf dem Laufband auf Zwift einen 10-wöchigen Trainingsplan durch. Beziehungsweise das ist so ein 13,2 nennt sich der, glaube ich, also ein Halbmarathon-Trainingsplan. Und da kann man, glaube ich, sich selber aussuchen, wie viele Wochen. Ich glaube, ich habe mir das auf 10 Wochen eingetaktet irgendwie, bin jetzt in Woche 4. Und das ist dreimal die Woche relativ hartes Lauftraining auf dem Laufband, das sind einmal so Intervalle, dann also wirklich so 400 Meter Intervalle derzeit noch, ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, die ich dann so in meinem Tempo 14, 15 km/h laufen muss, das tut mir dann schon richtig weh. Und dann gibt es einen Tempolauf, wo ich, das ist dann immer so 4,15 oder sowas im Schnitt und das ist auch für mich, tut schon richtig weh. Und dann kommen die sogenannten langen Läufe, wo man dann denkt, ach so, ja, da läufst du mal schön einen 5er-Schnitt, 5,5er-Schnitt. Nee, der Trainingsplan sieht das so vor, den läufst du halt auch dann in 4,30, 4,40 rum. Also so, wo man auch so denkt, ich weiß nicht, entweder es ist jetzt totaler Quatsch und die ganzen Trainer da draußen, die vielleicht zuhören, schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Aber zumindest war es jetzt so, dass ich am Wochenende hätte ich so einen langen Lauf auf dem Laufband machen können. Man kann auch die Einheiten nach draußen verlegen. Wenn schönes Wetter ist, dann sagt man, habe ich draußen gemacht. Und dann war es so, dass der TKH-Lauf, Löhnsparklauf, ist ein schöner Lauf hier in Hannover, kann ich auch empfehlen allen, die da mitmachen, bestimmt. Und zwei haben auch mitgemacht, die hier vielleicht zuhören und zugucken, weil zwei habe ich tatsächlich getroffen, die gesagt haben, schöne Videos. Einer kam mir laufen, dann gingen schöne Videos, das war ganz lustig. Einer hat mich dann da auch angesprochen, das war auch nett. Schöne Grüße auf diesem Wege. Und den Zehner habe ich gut verkraftet da. Also das war ein schöner Lauf. Also das so gut habe ich mich im Sommer im Laufen nicht gefühlt, weil das ist tatsächlich mein Pferdefuß. Und meine Strategie jetzt für den Winter ist tatsächlich so, letzten Winter bin ich den ganzen Winter durchgeschwommen und wirklich habe mich gut im Schwimmen verbessert und sonst wie und hatte dann im Frühjahr gar keinen Bock mehr auf Schwimmen und habe mich den Sommer über verschlechtert. Das war eigentlich total blöd. Also jetzt ist meine Strategie, wie wir es ja auch schon erzählt haben, dreimal die Woche diese Laufbandgeschichten, vielleicht auch mal draußen, nach draußen verlegen, so eine Einheit. Und ein-, zweimal die Woche aufs Rad, vielleicht einmal in der Woche noch auf Zwift fahren und dann am Wochenende im Deister, was uns sehr viel Spaß macht, wo wir dann nachher auch drüber reden werden, über unsere Nachtfahrt. Und schwimmen einmal die Woche, damit ich es nicht komplett verlerne und dann lieber im Frühjahr wieder anfangen, sich aufs Schwimmen zu konzentrieren. Ich weiß nicht, was der Schwimmtrainer dazu sagt. Er sagt natürlich, ich verliere das Wassergefühl jetzt über den Winter, aber das in meinem Niveau ist das vielleicht auch wurscht, ne?
Ja, ich würde schon sehen, dass du einmal die Woche schwimmen gehst.
Ja, ja, einmal ja, aber ich muss jetzt nicht dreimal, oder?
Nee, und vor allen Dingen, wenn du auf Mitteldistanz gehst, was erwartest du, wie verschlechtert sich deine Schwimmzeit? Wenn sich die Schwimmzeit um 3 Minuten verschlechtert, weil du schlecht trainiert hast, c'est la vie.
Ja, also ja,
das vor ist allem, ja, das Traurige.
Dann lieber nicht gehen am Ende, ne?
Das ist ja beim Langdistanz-Triathlon, Ironman-Distanz, das ist ja genauso ein Thema, wenn man da jetzt, also ich weiß das jetzt von meinen Zeiten früher, soll ich das sagen? Ja, ne?
Ja, ja.
Ja, wenn ich voll trainiert habe, also wirklich 5-mal die Woche ins Wasser gegangen bin, dann schwimme ich vielleicht 50 Minuten und wenn ich aber nur einmal in der Woche schwimme, dann schwimme ich ja eine Stunde. Welches Verhältnis sind diese 10 Minuten zum Radtraining? Also wenn ich die Zeit, die ich dafür opfere, fürs Radtraining opfere, dann, also es ist traurig, aber für einen letztendlich Schwimmer ist das natürlich viel zu wenig, diese 3,8 Kilometer bei einer Langdistanz. Und bei dir ist es jetzt auch so, wenn du da jetzt dann, würde ich jetzt tippen, dass du wahrscheinlich bei diesen 2 Kilometer Schwimmen, wenn es das dann ist im Allgäu, wahrscheinlich nur 3 Minuten raustrainierst und nicht, nicht viel mehr.
Nee, genau.
Und so. Das ist das Training, was du auf dem Laufband machst, und beim Radfahren ist dann tatsächlich meiner Meinung nach wichtiger.
Ja. Also meine Idee war dann tatsächlich im Frühjahr, vielleicht so im März, April rum, wirklich dann mal zu sagen, ich gehe mal eine Woche lang oder zwei Wochen jeden Tag schwimmen, um dann wirklich da mal einen dicken Reiz zu setzen. Weiß ich nicht, dass man dann.
Also ich denke, reinkommt. Du hast da das größere Potenzial in den anderen Sportarten, ja. Deiner Gesamt. Also wenn es jetzt um die Gesamtzeit geht, dann
ist es. Ja, oder einfach um dieses Lauf. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich beim Laufen wohlfühlen will. Und ich habe jetzt diesen Zehner da in gelaufen. Mit einer guten Zeit für mich und habe mich aber wohl gefühlt. War jetzt nicht so, dass ich dann, weiß ich nicht, das war im Sommer anders. Da war es wirklich so, das Laufen war wirklich so schwerfällig, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Und so war es jetzt schnell und trotzdem wohl gefühlt. Und ich kann dieses strukturierte Training, mache ich ja normalerweise. Ich gehe halt laufen, wenn ich Bock habe, laufen, und draußen geht das nicht. Draußen, wenn mir einer sagt, ja, mach mal. Das sind so 400 Meter Intervalle, mach die mal im vollen Tempo, dann mache ich das und dann wirst du ja irgendwann langsamer. Und der Witz ist, das habe ich hier schon mal erzählt, dass, warum ich das auf dem Laufband mache, da sagen ja auch viele, geh doch lieber raus oder sonst wie, aber es ist so, das ist das Einzige, wo ich strukturiert trainieren kann, ist dieses Laufband oder auch diese Rolle, wo dann das Laufband gibt ja das Tempo vor. Und dann wirklich aktiv mit der Hand zu dem Laufband zu gehen und das runterzustellen und zu sagen, ich muss jetzt, gehe jetzt mit dem Tempo runter, da quält man sich dann doch irgendwie eher durch, als wenn du einfach mit den Beinen so ganz slightly langsamer wirst. Also es ist scheinbar, also zumindest für mich, und ein wichtiger Tipp noch, falls ihr sowas auch vorhabt und macht, man soll das Laufband auf 1% Steigung stellen. Dann ist es realistischer, was das Draußenlaufen angeht. Weiß nicht, kanntest du das schon?
Ich hab mein Laufband immer ein bisschen ansteigend, weil ich dann einen besseren Druck auf meinem Fuß habe.
Also das war zumindest so, was ich jetzt da gehört habe. 1% soll man mindestens nehmen, damit man einfach diese Steigungsprozente ein bisschen simuliert.
Ich muss überhaupt erstmal wieder laufen können.
Ja, da wünsche ich dir auch viel Glück, dass du da bald wieder genesen bist, was das angeht.
Aber wie gesagt, da ist jetzt ja momentan nur Radfahren fürs nächste Jahr geplant und kein Triathlon und nichts bei mir. Also du hast Allgäu geplant, hast du noch irgendwas anderes, was du...
Ach ja, und dann die Hölle von Kuh nennt sich das, in Quedlinburg. Hä? Ist eigentlich ein Allgäu-Triathlon, nur im Harz. Ist, glaube ich,
die so. Hölle von Kuh ist natürlich witzig, weil Quendler und Quedlinburg und alles mit Kuh.
Ja, genau, das passt. Also die ist dann 3 Wochen später nach dem Allgäu, irgendwie Anfang September. Die ist mir dieses Jahr das erste Mal aufgefallen, dass Leute darüber gesprochen haben. Aber ich hätte den Startplatz sogar kriegen können und konnte aber nicht, weil ich...
Sind die ausgebucht da oder was?
Das glaube ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Also sagen wir mal so. Ach so, Allgäu ist jetzt schon ausgebucht tatsächlich. Also,
ja, aber jetzt Quedlinburg.
Nee, also Quedlinburg, weiß ich nicht, ob die sich schnell ausbauen. Das ist halt auch nicht irgendwie Challenge oder irgendwas. Das ist eher so ein privates Ding, so wie man hier Peine oder sowas kennt, nur ein bisschen super. Größer. Glaube ich zumindest. Soll sehr, sehr sympathischer Wettkampf sein. Es soll ist eine profilierte Radstrecke. Also richtig auch so wie im Allgäu 1000 irgendwas Höhenmeter, was ich gut finde. Das macht mir Spaß. Also werde ich auch mit dem Rennrad hinfahren.
Ja, aber wenn man sich eine Woche vorher anmelden kann, vielleicht mache ich das.
Ja, können wir mal gucken. Ja. Also das zumindest war es in diesem Jahr so, dass mir ganz viele Leute gesagt haben, sie können nicht aus dem Verein, die dann auch irgendwie Karten irgendwie zu vergeben hatten oder sowas.
Okay.
Also ich habe mich da jetzt schon angemeldet tatsächlich und soll auch vom Laufen schön sein durch den Wald und so, soll ein nettes Ding sein. See weiß ich jetzt gar nicht, was da, wo da genau geschwommen wird. Also nur Gutes von gehört, und das sind so die Schmankerl. Ich suche mir immer irgendwie was aus, wo ich weiß, das ist irgendwie was Besonderes, und so mal gucken. Sonst wäre im Gespräch gewesen, eventuell sogar Duisburg mal so ein Ironman 70.3 mitzumachen. In Duisburg gibt es ja jetzt einen neuen Ironman 70.3-Wettkampf. Das wäre sonst auch noch eine Variante gewesen. Das passte jetzt natürlich nicht, weil Allgäu war mir wichtiger. Es wird auch verbunden mit so einem kleinen Urlaub mit den Kindern und so. Das so viel dazu, genau.
Allgäu ist natürlich ausgebucht, weil wir so oft drüber geredet haben. Und fährst du eigentlich diesen Radmarathon da wieder, dieses Alpextrem?
Alpextrem habe ich auf dem Schirm, das ist glaube ich Ende Juni, das wäre auch dann vor dem Urlaub glaube ich noch, das würde ich spontan machen.
Also weißt du das Datum genau, weil dann kollidiert das ja natürlich mit Trondheim-Oslo bei uns, dann kann Olaf da nicht hin.
Das kann sein, also ich glaube eine Woche vorher, Woche später oder so, okay, würde ich mal denken.
Suchen wir noch aus.
Genau, Alpextrem bin ich so am Überlegen, dass wenn spontan, dann also im nächsten Jahr irgendwann zu entscheiden. Also auch diese ganzen, ich habe ja vielleicht ein, zwei Liga-Wettkämpfe noch und so, die nehme ich jetzt mal nicht so ernst, dass ich die jetzt hier ankündigen muss. Das sind als, und in Limmer werde ich wahrscheinlich dann die Halbdistanz hier in Hannover auch nochmal mitmachen, so als kleine Vorbereitung im Frühjahr. Aber das ist alles so, die schönen Sachen, worauf ich mich freue, ist eigentlich Allgäu und Quedlinburg. Und das auch alles, ohne sich jetzt zu überlegen, ob man da jetzt eine bessere Zeit oder irgendwas macht. Das sind tatsächlich so Genusswettkämpfe für mich auch. Also ich würde mich freuen, nicht den Halbmarathon zu gehen, aber sonst will ich es eigentlich genießen.
Ja, ihr seht schon, wir sind ja da eher so auf Wohlfühlcharakter und Spaßfaktor und Erlebnis eigentlich, ne?
Genau.
Ja.
Dann gehe ich jetzt mal auf das Thema, was ist, wo sind wir hier?
Was wir jetzt noch für Videos in der Pipeline haben, die jetzt noch
kommen werden. Ja, da sind wir jetzt ja schon drauf eingegangen so ein bisschen. Da ist jetzt sind tatsächlich Videos in der Pipeline, die über die GoPro Hero 8 habe ich ein Video gemacht mit Testaufnahmen und sonst wie. Das habe ich schon so halb geschnitten, dauert noch ein bisschen. Kann man da schon was vorwegnehmen vom Fazit? Ja, hat Vor- und Nachteile gegenüber der 7. Aber Aufnahmen.
Warten wir einfach auf dein Video, das wird schon
genau, bestimmt aus. Genau, das wichtig ist, dass man da die Aufnahmen sieht und das Gehäuse hat sich halt so ein bisschen geändert.
Akkulaufzeit ist besser. Du hast doch auch eine 360-Grad-Kamera getestet?
Genau, die Max auch, aber die muss ich noch ein bisschen weiter testen. Da habe ich ja halt nur einmal kurz im Wald ein paar Aufnahmen gemacht, da muss ich mich noch mal ein bisschen näher mit befassen, ob das jetzt wirklich besser ist als auch die Insta, die du hast und sowas.
Die Erfahrungen, die du mit dem Lastenrad gemacht hast, steht auf unserer To-Do-Liste?
Genau, ich habe das Cargon-Lastenrad, haben wir ins Sortiment aufgenommen. Jetzt fragen sich viele, ja.
Warum haben die das im Sortiment als Sportler?
Triathlon-Räder und Gravel-Räder und Rennräder, wie passt jetzt das Lastenfahrrad da irgendwie mit ins Sortiment? Und ja, da wollte ich schon immer, ich schaff's nicht, dieses Video dafür, für das Rad zu machen, da wirklich mal ein ausführliches Video zu machen. Ich bin aber sehr, sehr happy, dieses Rad jeden Tag hier zwischen Arbeit und zu Hause durch die Gegend zu fahren und habe jetzt gesehen, 650 Kilometer. Und das Lastenfahrrad ist bei mir tatsächlich das Fahrrad, was ich nehme, wo ich oft sonst mit dem Auto gefahren wäre. Also es ist tatsächlich deswegen passt es auch im weitesten Sinne, weil wir viele Kunden haben, die auch, ja, weiß ich, ich habe auch einen Kunden, der sich ein Open mal gekauft hat, nur um damit zu pendeln. Dieses Weiße war das mit diesem geraden Lenker, glaube ich.
Also Ingo, wenn wir was gut finden und etwas nutzen, dann ist es ja eigentlich egal, ob es jetzt ein Lastenfahrrad ist, ein Einrad ist, ein Open Gravel Bike, ein Triathlon, was auch immer ist. Ich glaube, das nehmen uns die Leute schon ab, dass wir gerne über das reden. Und so ist es ja auch. Deswegen ist auch der Podcast hier, was wir eigentlich ganz gut finden.
Genau.
Und ich pendel ja nicht mit dem Lastenrad, sehe aber dich fast täglich damit auf der Strecke und kann dann bestätigen, jawohl, es ist also nicht was verstaubt.
Ja, nee, also es ist tatsächlich so, und ich habe und diese Lastenräder schlawenzle ich seit 2 oder 3 Jahren rum. Immer überlegt, oh, welches, und habe auch Probefahrten gemacht. Gibt es ja, ein Freund von mir fährt einen Riesenmüller, das bin ich mal gefahren, und dann diese Urban Arrows fand ich immer ganz cool und sowas, und ich habe aber nie diesen Zwittpunkt überschritten, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt haben. Das aber war immer so, und dann kam halt das Cargon-Lastenrad. Habe ich in irgendeinem YouTube-Video gesehen, wurde das vorgestellt, und mit dieser Seilzuglenkung, und dann haben sie dann relativ leichtes Gewicht, also mit Motor, also ich fahre das elektrisch auch, alles, und sag auch gleich, warum ich das gut finde. Mit E-Bike-Motor drin, nur 33 Kilo. Weil das ist die Krux am Lastenfahrrad. Und wir haben jetzt auch schon einige hier gehabt, die Probefahrten und sowas gemacht haben, die dann sagen, ja, wie soll ich denn das rangieren und wie kriege ich das irgendwie mal eine Stufe hoch und sowas. Alleine hier ins Büro reinzukommen, muss ich ja eine kleine Stufe hoch.
Alles okay.
Und Lastenfahrräder sind gerne mal 50, 60 Kilogramm schwer. Und da, weiß ich nicht, ich habe nur das Video gesehen. Das hat mich überzeugt. Die sitzen in Darmstadt, sind, glaube ich, so 1,5, 2 Jahre alt, die Firma. Also wirklich Manufakturcharakter, also die fertigen die Rahmen selber in Darmstadt.
Wir haben unseres auch in Wunschlackierung gekriegt und auch der Korb wurde bedruckt.
Genau, wir haben es jetzt in Enjoy Your Bike gebrandet sozusagen bekommen. Und die haben mich einfach damit überzeugt, dass es ein leichtes Fahrrad ist, top ausgestattet. Also die sind, Lastenfahrrad ist immer, preislich natürlich immer in der Kategorie 4.000 bis 5.000 Euro elektrisch und so 2 bis 3 mindestens ohne Elektromotor. Das heißt, da auch spielen sie in der Klasse mit, aber alles mit hochwertigen Komponenten. Es ist leicht, diese Seilzuglenkung, damit kannst du das Rad sozusagen einmal um die eigene Achse drehen. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die mich auch von diesen anderen Rädern abgehalten haben. Da habe ich da eine Probefahrt auf der Eurobike mal gemacht und musste das wieder reinrangieren und es ging aber nicht wirklich gut, ne? Und diese Gewichtgeschichte. Und dann bin ich das auf der Berlin-Messe, glaube ich, auch das erste Mal Probe gefahren, ohne Motor sogar. Es fährt sich halt einfach auch geil. Und wir haben jetzt Kunden hier gehabt, die wir bewerben das ja so ein bisschen auf der Webseite und Cargon hat uns natürlich auch als Händler gelistet und dann vereinbaren wir hier dann mit Interessenten auch mal eine Probefahrt. Einer hat auch tatsächlich das jetzt, eine Bestellung läuft hier auch gerade schon. Und die sind halt auch, das ist ja so dieses typische Kaufen eines Lastenfahrrads ist wirklich aufwendig, weil du musst eigentlich jedes Ding gefahren sein, was dich interessiert, weil das ist das Wichtigste, dass du im Alltag damit klarkommst, dass du es vielleicht in deinen Keller kriegst. Da hat auch einen Kunden, der sagt, naja, was mache ich denn jetzt? Ich muss es entweder draußen, dann, wenn du in einer Mietswohnung wohnst, ist ja Lastenfahrrad schon wirklich eine Belastung, weil du irgendwie sehen musst, dass es draußen, ja, was ich mit einer Plane abdeckst, weil die in den Keller reinschieben, gibt's nicht. Gibt's eine Firma, Mulli heißen die, glaube ich, die so ein relativ kleines, das hatte der Martin Staffer hier vom Lifecycle-Magazin, der ist damit ja hier rumgefahren. Das wäre so das Kleinste, wo man sagen könnte, vielleicht kriegt man das noch in den Keller geschleppt. Und das ist so das, wo ich dann hier interessante Gespräche hatte mit Leuten, die dann hier reingekommen sind und das Cargon ausprobiert haben. Ja, okay, es fährt sich wirklich am besten von allen. Und dann erzählen die auch, was die sonst schon alles gefahren sind. Also es ist wirklich, und es ist auch eine Anschaffung wie ein Auto. Du schlawenzelst von Laden zu Laden und guckst auf die Preise und rechnest dir das aus, konfigurierst dir genau, was du brauchst. Und das ist ganz interessant.
Aber das wird ein schönes Video, das wird ein ausführliches Video.
Genau.
Und ich glaube, das kommt auch gut an, weil viele Leute auch, ich merke das, vor so einer Anschaffung stehen und das gut überlegen, weil es auch so viel Geld ist, dass man in die Hand nehmen muss. Es gibt kein gutes Lastenfahrrad, hast du schon gesagt, für 1.000 Euro.
Ja.
Und das wird ein schönes Video werden, weil es auch etwas ist, was wieder zeigt, ja, die benutzen den Kram und können dann dazu was sagen. Finde ich gut, freue ich mich auch drauf auf das Video. Was soll eigentlich dieser Kommentar? Ich bekomme ein weiteres Rad.
Ja, kommt gleich, aber ich war noch nicht ganz fertig mit dem Lastenfahrrad, sorry.
Okay.
Also nur, dass ihr wisst, worüber wir sprechen, das ist auf unserer Webseite zu sehen, das Rad. Ich hab's, du kannst es ja so ein bisschen ausstatten, ich habe es mit einer Rohloff-Schaltung ausgestattet und also sozusagen top ausgestattet, damit Kunden alles ausprobieren können. Und Rohloff würde ich gar nicht wieder nehmen, weil ich schalte gar nicht. Also es ist ein Gang und ich wollte noch was dazu sagen, ich bin ja auch jetzt nicht ein Freund von E-Bikes, also ich würde ja lieber ich würde glaube ich sogar zum Pendeln E-Bike fahren, wenn diese 25 km/h Grenze nicht
das
wäre.
Das hatten wir schon mal, genau. Ja.
Beim Lastenfahrrad ist das die perfekte Reisegeschwindigkeit, elektrisch 25 km/h, du könntest natürlich schneller damit rumjagen und so, klar, ne? Aber es ist wirklich so, du fühlst dich wohl. Ich stelle das immer so auf Stufe 1 bis 2, sodass ich immer noch so 100, 150 Watt selber trete und den Rest macht der Motor, fahre, baller hier trotzdem mit 25 km/h durch die Stadt durch. Und
da muss es nicht 35 sein, das ist auch mit so einem LKW,
genau,
ist das dann auch vielleicht ein bisschen zu viel.
Beim E-Rennrad und E-Mountainbike ist ja noch eine andere Geschichte, in den Bergen da den Motor zuzuschalten, da verstehe ich es, finde ich es auch noch gut.
Aber beim Rennrad
ist es halt totaler Blödsinn. 25 km/h fährt jeder, der 3 Wochen trainiert hat in seinem Leben.
Also naja, das ist totaler Blödsinn, ne? Vielleicht nicht, aber für uns momentan.
Für uns, also ich sehe keinen Anwendungszweck, ne? Wenn man vielleicht in der Gruppe und um bergauf mithalten zu können und sowas da
verstehe. So,
oder nicht Vater und Sohn oder die dann älter sind und so. Das kann ich noch verstehen. Jedenfalls dieser E-Motor, und das ist tatsächlich so mein großes Fazit für dieses Lastenfahrrad. Die Hürde loszufahren ist dadurch, dass ich weiß, dass ich mit dem Motor hier rumbrettern kann. Also auch wenn ich mal kaputt bin, hartes irgendwie morgens auf dem Laufband gestanden habe, hier diese 400 Meter Intervalle, wurde dann doch gesagt, oh, jetzt noch aufs Rad, im Lastenfahrrad ist die Hürde gar nicht da. Es ist, geht sogar so weit, dass ich die Hürde, wenn es regnet, sogar weniger ist, weil ich sage, naja, dann mache ich halt Stufe 3, fahre schnell durch den Regen durch und fertig, muss mich aber nicht mit eigener Kraft da durchqueren. Also es ist wirklich so ein Gefühl, dass es mir die Hürde nimmt, das Rad zu nehmen. Oder ich setze auch meine, auch im Kurzstreckenverkehr da bei uns in Bemerode, wenn dann die Tochter zum Schwimmen muss und die ist jetzt schon 9, wo ich sonst einmal rum im Auto hingefahren bin und sie selber mit dem Rad nach dem Schwimmen und so, das passt dann meistens zeitlich nicht, weil es spätes Training ist und sonst wie, aber mit dem Lastenfahrrad setze ich sogar die Kinder vorne noch ein. Wupp, schnell rum. Also es ist wirklich ein guter Autoersatz. Also es ist ja, mein Ziel ist es ja, irgendwann aufs, also das könnte man sicherlich jetzt auch schon, aber wirklich auch, ohne da irgendwie hinterher zu weinen, aufs zweite Auto zu verzichten, was wir jetzt leider immer noch haben. Also diese Mobilitätskonzepte, da macht man sich halt Gedanken drum, ne? Und das ist ja auch ein Trend, sich da Gedanken drum zu machen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da Gedanken drum macht, vielleicht irgendwo auf ein Auto verzichten zu können. Ja. Dann zu dem Spezialrad, was ich da noch habe. Das weiß ich gar nicht, ob du das überhaupt schon mal gesehen hast oder mitbekommen hast. Ich habe mir
nicht vorbereitet. Ich weiß von nichts, wo du redest.
Ich habe mir vor bestimmt 3 oder 4 Jahren habe ich schon angefangen vorzubestellen ein faltbares Fahrrad, was in einen Handgepäckkoffer ins Handgepäck im Flugzeug passen würde.
Ja.
Und der Hersteller kommt aus Hannover.
Aber war da nicht immer ein Kontakt nicht da oder irgendwas oder schwierig oder was war der Punkt nochmal?
Naja, den hatte ich früher schon mal angerufen und habe gesagt, hier, wie ist es und so weiter, und der war relativ lange am Entwickeln. Und war jetzt auch zwischendurch mal im Fernsehen, irgendwie bei ProSieben in so einer Gründershow.
Okay.
Und zwar ist das Quiggel. Hast du davon schon mal gehört?
Du hast mir das schon mal gesagt, hast du vergessen, dass du es mir gesagt hast, aber das ist auch bestimmt schon über ein Jahr her.
Ja, ich war letztens da bei ihm, weil ich habe tatsächlich vorbestellt schon seit Ewigkeiten. Und jetzt und kam,
dann hat er dich kontaktiert oder du ihn nochmal?
Dann kam jetzt ich war dann im Newsletter drin und dann kam jetzt irgendwann die Geschichte, ja, dein Rad ist fertig, kannst du bezahlen kommen, theoretisch. Ne? Also kam dann die Rechnung, also ich habe dann schon verbindlich bestellt auch irgendwann. Das verbindliche Bestellen ist erst jetzt ein Jahr her oder so.
Dass er deswegen, das du hast mir was gesagt.
Genau, man konnte das nie bestellen. Ne? Und irgendwann, glaube ich, im Februar oder so hat er gesagt, hier, jetzt geht's los, jetzt könnt ihr theoretisch bestellen und wir fangen an mit der Produktion. Und total krass. Und dann habe ich angeschrieben, hier, ich würde gerne nochmal eine Probefahrt machen, bevor ich es jetzt wirklich mitnehme, weil es ist ein ganz anderes Fahrradkonzept, als man es so kennt. Dann bin ich da hingefahren, die produzieren oder zumindest die Endmontage hier in Hannover auch in der Zeitstraße. Das war krass. Der hat echt was Geiles gebaut. Also extrem, wenn du setzt dich einmal drauf und denkst, also so ein bisschen wie das Micro, dieses kleine Micro-Fahrrad, die Größe, aber mit so einem geschwungenen Sattel und du fährst eigentlich die ganze Zeit im Wiegetritt, sitzt aber trotzdem und der Sattel geht immer in die entgegengesetzte Richtung von dem, wie du trittst. Aber du musst halt so, ich bin jetzt nur 10 Minuten gefahren und mein Rad ist jetzt auch, bekomme ich jetzt diese Woche oder so. Es ist krass. Du irgendwann merkst du, okay, du kannst mit diesen kleinen Rädern schnell fahren.
Ich freue mich aufs Video.
Ja. Jedenfalls ganz netter Typ übrigens. Wie heißt er denn? Bettin, glaube ich. Ne? Das muss ich mal nachgucken, wie der heißt hier.
Wie groß sind denn die Laufräder, also die Räder, Vorder-, Hinterrad? Weißt du das? Wie viel sind das? 12 Zoll oder kann noch sein, kleiner?
Ja, irgendwie so. Hier so sieht's aus.
Mhm.
Ist quiggel.de könnt ihr eingeben. Und der hat jedes.
Mit Konrad am Anfang. KW genau. Quiggel.
Und
wir können es ja verlinken.
Ins Impressum. Carsten heißt er, Carsten Bettin. Und der hat mit mir auch die Probefahrt gemacht, hat mir es genau erklärt. Und das ist tatsächlich auch was, wo er wahrscheinlich marketingmäßig relativ hart dran arbeiten muss, den Leuten zu erklären, dass das ein gutes und ein schnelles Fahrrad ist. Also er ist selber 300 Kilometer mit der Kiste gefahren, am Stück, an einem Tag.
Vielleicht erklärst du dem ja nochmal unser Konzept.
Ich habe schon mit ihm gesprochen, habe gesagt, wir haben auch einen Shop und der wird den Einzelhandel erstmal nicht realisieren können am Anfang. Aber wer weiß, ob das nicht doch was wird. Ich finde es tatsächlich erwähnenswert hier schon mal im Podcast und ich finde es auch wichtig oder dadurch, dass ich selber begeistert davon würde, werde ich definitiv auch ein Video drüber machen, weil ich es einfach auch cool finde, wie Leute das durchziehen. Und ich habe mit ihm ja noch mal gesprochen, als ich da war, habe gesagt, na, wie ist denn das jetzt mit ProSieben und so gelaufen? Na, er hatte halt gegen diese ganzen Backformen keine Chance, weil das Publikum da, glaube ich, entschieden hat, ob investiert wird oder nicht. Irgendwie.
Welche Backform?
Oder man kriegt so ein Gründergeld oder sonst wie. Also das ist so eine Show in ProSieben, ich habe vergessen, wie die heißt. Da kommen dann Erfinder hin, erzählen, was sie so mitgebracht haben und das Publikum wählt dann jemanden aus und der bekommt dann 50 oder 100.000 Euro nochmal dazu irgendwie von ProSieben, keine Ahnung. Irgendwie so ein Showkonzept. Ich habe es vergessen. Da dieser Joko oder wie der heißt, der saß da auch. Und ich habe tatsächlich die Sendung habe ich gesehen, weil ich das natürlich über seinen Newsletter mitbekommen habe und er hatte natürlich, und da sind dann Leute, die dann irgendwelche komischen Backformen oder Würstchen pressen und was weiß ich nicht, also so Kleinkram, das ist halt was denn für normale Zuschauer ein bisschen sinnvoller ist, vorstellen. Hat er keine Chance gehabt, aber irgendwie 15 Sekunden zusammenfaltbar. Man muss ein bisschen gucken, er hat da ein bisschen rumgeschraubt, um meine Sitzhöhe perfekt einzustellen. Da muss man so ein bisschen gucken. Und es ist unglaublich, wie klein das zusammengefaltet ist.
Dann nehmen wir das mit nach La Palma als Handgepäck und du fährst damit gleich die 20%
Steigung. Ja, das weiß ich nicht, ob das geht mit der Gangwahl. Und dann hat er da so Ideen dran. Das ist natürlich auch, und was hat er erzählt? Darf ich das überhaupt erzählen? Er hat jetzt nicht gesagt, dass ich es nicht erzählen darf.
Ingo, nun warten wir mal auf das Video davon.
Ein paar hundert Stück hat er verkauft. Also das, und du kannst hinten an den Sattel den Koffer auch irgendwie dein Trolley hinterher fahren und solche Sachen. Also es ist wirklich vorne ein Anschluss für eine normale Satteltasche, Ortliebtasche. Also.
Das hast du vergessen, das hast du mir vor über einem Jahr mal so im Vorbeigehen gesagt,
ja,
aber
genau.
Habe ich natürlich auch nicht mehr dran gedacht.
Ja, aber es ist auch tatsächlich so, dass man da, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich da vor drei, vier Jahren und das Rad nicht fertig wurde und sonst wie.
Verliert man ein bisschen
vielleicht das Vertrauen. Verliert man ja auch so ein bisschen, ne? Nee, das Vertrauen nicht, aber so, wo man dann auch sagt, na, wird das was oder nicht? Und krass, dass er es durchgezogen hat, weil er hat ja wirklich 6 Jahre, ich weiß nicht, was er sonst macht, keine Ahnung. Ich bin auch dran, ihn, wenn ich das Fahrrad abhole und ihn dann nochmal sehe, dann soll er mal hier ins Studio kommen, weil das ist bestimmt eine Geschichte, die ist erzählenswert.
Kann
und er hat schon, so nebenbei gesagt, dass er da mit Patenten und sonst wieder auch, glaube ich, schon relativ viel reingesteckt hat in das Projekt. Und ich glaube, weil nach diesem Fahren, im Grunde ist es ein Wiegetritt, aber du sitzt dabei. Also so ist es, so erklärt er es auch und so hat es sich auch angefühlt. Und dieses Konzept, dieses neuartige Gefühl von Fahren, das könnte vielleicht sogar sein, wenn das irgendwann die Runde macht und funktioniert, hat er vielleicht auch wirklich, hoffentlich drücke ich ihm die Daumen, ganz guten Wurf gelandet.
Wie gesagt, wenn das dann mal weiter Form annimmt, dann kann er ja auch mal in den Podcast kommen.
Genau. Also das würde ich ihm definitiv mal anbieten. Vielleicht gibt es da eine Variante, das mal zu zeigen und so weiter. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich finde einfach diese Geschichte mit Handgepäck und Fahrrad ist für mich der Knaller, ne?
I know.
Gut, dann kommen wir mal zu unserer kleinen Ausfahrt, die wir im Deister hatten, ne? Und ich nenne das jetzt mal Lumen im echten Leben.
Lumen im echten Leben, soll das der Titel von dem Podcast werden?
Wir haben ja in der letzten Sendung über das Draußentraining gesprochen und haben auch schon sehr detailliert über Licht gesprochen, aber eher theoretisch.
Lumen und Lux erklärt.
Genau, so. Wir haben zwar schon viele Erfahrungen gesammelt und jetzt haben wir tatsächlich ja am Wochenende, am Samstag, am Freitag auch schon, sind wir mit diesen ganzen Lupine-Lampen, die wir schon besaßen oder auch diese neuen Lampen, die wir ausprobiert haben, im Wald unterwegs gewesen. Und da vorweg, dieses im Dunkeln im Wald fahren muss ich nicht jeden Tag haben, aber wenn man das ab und zu mal macht, ist das ja total krass. Weil es ein ganz anderes, ja, ein ganz anderes Erlebnis ist als jetzt eine normale Fahrt durch den Wald, ne?
Wir sind zu fünft unterwegs gewesen, irgendwie so 3 Stunden oder 4 Stunden fast am Samstag gefahren und wollten das auch explizit als Erfahrung sammeln mit unterschiedlichen Lampen am Lenker und am Helm und unsere geliebten Mountainbike-Strecken oder Gravel-Strecken im Deister gefahren, sind wann sind wir denn losgefahren? 19 Uhr oder so in dem Dreh, also als es halt gerade dunkel wurde. Nicht gerade dunkel wurde, es wurde schon um 16.30 Uhr dunkel, aber wo wir dann sagten, ja, jetzt ist es auch, verdient es auch den Titel Nachtfahrt. Und kann auch sagen, ich glaube, alle waren begeistert.
Ja.
Es war jetzt keiner, der sagte, boah, das ist ja eine doofe Idee. Sondern, also es ist ja auch etwas, was wir im Podcast raustönen können. Wir waren, glaube ich, alle, ja. Und nicht, glaube ich, ja. Ich weiß es,
also
es war eine super Erfahrung.
Wir haben es ja schon, also es war ja nicht unser erstes Mal, aber es waren ja jetzt einer dabei, der hat das noch nie so gemacht, glaube ich.
Mhm.
Und wir kennen das ja von den letzten Jahren, weil wir das immer schon mal wieder mit eingestreut hatten. Und das ist ja immer im Dunkeln, im Wald. Da ist er, du bist halt noch, du siehst halt keinen anderen Menschen, zumindest wenn du dann wirklich tief drin bist und du spürst und hörst die Geräusche mehr, weil du natürlich weniger siehst und solche Sachen. Du hast weniger Eindrücke visuell und hast aber mehr Eindrücke durchs Riechen und durch dieses Geräusch durch das Laub zu fahren und solche Sachen.
Hörst ab und zu mal ein Flugzeug, was über den Wald
fliegt. Ja, genau.
Und das ist auch nicht störend, weil es ja nicht Jets sind und auch nicht viele sind, aber das nimmst du viel mehr wahr, so diese Kleinigkeiten.
Genau. Und natürlich im Winter keine Vögelgezwitscher und mehr sonst wie. Also es ist alles viel, viel ruhiger. Natürlich mit der Gefahr, dass irgendwann so eine Wildschweinherde auf einen zukommt, aber da hoffen wir, dass wir 5-5 vielleicht gewinnen oder unser Fahrrad im Weg stellen können.
Ich glaube, wenn es dazu kommen würde,
hauen wir schnell ab.
Ich glaube, die einzige Variante ist einfach, sieh zu, dass du Land gewinnst.
Ja, ich hab einen Tierfotografen als Freund, der meint halt, du musst so tun, als wärst du der Stärkere. Dann hauen die auch manchmal ab. Also der hat das mit Leoparden und Löwen so gemacht. Ernsthaft, also es ist kein Witz.
Ich habe noch keinen Wildschweinkontakt gehabt.
Du darfst es aber nicht ausdünsten, dass du Angst hast. Und so, das ist, die riechen das ja auch oder spüren das. Ne? Aber da hoffen wir mal, dass wir da jetzt nicht, Wölfe gibt es ja mittlerweile auch und sowas. Ne?
Den Abend davor habe ich einen Fuchs gesehen.
Ah, ja.
Also ich bin ja am Freitag auch noch zu zweit sind wir gefahren am Freitag, haben wir einen Fuchs gesehen.
Ja, wir haben jetzt nur einen Hasen gesehen, mehr war es nicht. Aber es war, wie gesagt, also die Atmosphäre. Da nur der Tipp an jeden, der das ausprobieren möchte, da nachts mit Flutlicht durch den Wald zu fahren. Es ist, glaube ich, schon keine schlechte Idee, zu zweit zu fahren oder mindestens irgendwie ein Telefon mit Tracker dabei zu haben, wo dann zu Hause einer trackt, da bewegt er sich noch. Ne?
Das ist übrigens ein Aufruf, den ich in dem Zusammenhang stellen will, weil da kommen wir später hinzu. Die Community hat so viel Feedback gegeben zu meinem kalten Fußproblematik, die ich im letzten Podcast angesprochen habe. Da bedanke ich mich nachher nochmal zu anderer Stelle dazu. Aber ich merke, unsere Community ist jetzt schon so groß geworden an den Feedbacks, spitze. Und ich bin auch auf der Suche, deswegen gebe ich das hier als Aufruf mal raus. Ist jetzt nicht, dass du das schon weißt. Möchte gerne nochmal von euch wissen, welche Trekker, also die Langstreckenfahrten machen, Transkontinentalfahrten machen und die da Erfahrungen haben. Ich habe keine Erfahrungen mit Trackern, außer dass man ein iPhone per iPhone-Suche tracken kann, gemacht und würde gerne wissen, wer benutzt welches Gerät, was kostet das Gerät, was kostet der Vertrag, den man dazu braucht, um das weltweit zu machen. Es gab von Quark, von SRAM mal so ein Gerät. Das ist aber irgendwie komplett im deutschen Markt gar nicht aufgetaucht. Mhm. Das gab es eher im amerikanischen Markt. DC Rainmaker hatte darüber auch mal einen Bericht gemacht und dann habe ich das auch wieder aus den Augen verloren. Für solche Fahrten fände ich es ganz gut, wenn man sich unabhängig vom Telefon einen Tracker in die Tasche packt. Und ich rufe jetzt mal kurz hier in die Community raus, weil ich mich noch gar nicht drum gekümmert habe und nutze dann eher die Power von euch, wenn ihr das wisst. Was sind eigentlich tolle Tracker? Was kosten die? Und was kosten die vor allen Dingen auch in der, nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Unterhalt?
Ja, gesehen habe ich sowas auch schon wirklich mit Satelliten getrackt. Also das heißt, du unabhängig vom Netz auch das, gefunden werden kannst.
Deswegen frage ich das ja genau. Wer hat welche Erfahrung? Genau.
Ja.
Ja, weil das fände ich schon ein gutes Gerät und letztendlich reicht ja, wenn man sagt, man hat in der Gruppe einen Tracker dabei. Das fände ich ja schon ganz gut. Und wenn man jetzt alleine Alpenüberquerung macht oder halt einfach alleine unterwegs ist, noch nicht mal nachts, ist vielleicht auch nochmal eine Idee wert, darüber nachzudenken.
Ja. Also ich glaube, wenn du jetzt abends alleine in den Deister reinfährst, würde so ein iPhone sicherlich reichen, weil du da normalerweise überall Netz hast. Das heißt, man sieht zumindest, man weiß, du bist losgefahren, man kann immer mal reingucken, ob du dich noch bewegst. Oder es gibt ja, glaube ich, auch mittlerweile Sturzsensoren oder Apps oder sowas, die das übertragen können. Interessant wird es tatsächlich, wenn du in den Bergen bist, wo du dann wirklich abseits von Netz bist und da geht es dann nur noch mit Satelliten-Connection. Und ich meine, da gibt es auch richtig Geräte, wo du dann auch so eine Art SMS über Satellit verschicken kannst, ohne viel Geld zu bezahlen, weil ja, telefonieren ist ja unbezahlbar, meinst
du? Am interessantesten finde ich, dass man halt sieht, da bewegt sich jemand nicht mehr und er hat auch keinen Notruf abgesetzt, aber da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Ja, und die Möglichkeit auch Nachrichten zu verschicken. Und das meine ich, habe ich gesehen, dass es so kleine Geräte gibt, wo man zumindest so ein paar Buchstaben verschicken kann und sagen kann, hier über Satellit, weil ja da richtige Daten gehen halt dann nicht rüber. Ne? Das ist dann so ein SMS-Teil. Ne?
Ich werde mal berichten, was an Feedback reinkommt und was ich denn so raus google. Und das wäre jedenfalls ein Projekt, was ich gerne mir anschaffen möchte. Und zum Beispiel jetzt auch einfach Trondheim-Oslo, wenn du so ein Gerät sowieso besitzt, du, dann steckst es dir einfach in die Trikottasche, freuen sich die Kinder daheim, wenn sie ein bisschen was verfolgen können. Und natürlich würde es mit dem iPhone suchen auch gehen, aber ein Gerät einfach dabei zu haben, was unabhängig von dieser ganzen Sache ist, finde ich nicht unspannend. Ja, unsere Ausfahrt, unser Night Ride.
Genau, wir sind ja mit mehreren Leuten und ihr habt vielleicht jetzt am letzten Sonntag habe ich das Video zur Lupine hochgeladen und zwar nur im Studio. Das heißt, ich habe das alles mal ausgepackt. Einfach mal als Vorab-Video jetzt, weil wir haben natürlich in der Nachtfahrt auch ein Video gedreht, aber einfach schon mal, bevor es überhaupt ums Testen der Lampen geht, mal gezeigt, wie das Ganze aussieht, wie man es auspackt, wie ich es am Rad angebracht habe, wie ich es am Helm angebracht habe und so weiter. Da erzähle ich dann auch nochmal, dass ich das alles mit dem Helm jetzt nochmal geändert habe.
Wir haben uns im Vorgespräch schon.
Genau, und ich habe auch viele, viele Dinge, die ich im Video gar nicht erzählen konnte, weil ich gar nicht die Erfahrung hatte. Also ich bin jetzt diese SL-Lampe gefahren, wo ich wirklich extrem geflasht von bin. Also was ich aber in dem Video, wo ich Indoor noch gar nicht erzählen konnte.
Wir erzählen, welches Setup wir haben. Wir kommen dazu.
Genau, da kommen wir gleich zu. Und wie gesagt, das Video updatet sich jetzt durch das Erzählen heute, weil einfach Erfahrungen dazugekommen sind und auch durch das Video, was jetzt hoffentlich plane ich, dass ich das Sonntag veröffentlichen kann. Heute, während wir das aufnehmen, oder morgen wird heute glaube ich, wird das Rotlicht von dem Rücklicht auch online gehen. Ja, und wir sind losgefahren mit verschiedenen Setups. Ne? Du hattest die Blicker hauptsächlich auf dem Helm. Die hatte ich auch auf dem Helm und vergessen und habe die gar nicht benutzt mehr.
Also ich würde das Setup durchgehen.
Ja.
Ja. Ich hab die Blicker auf den Helm montiert.
Genau.
Mit dem Akku am Helm.
Ja.
Du hast die Blicker auf den Helm montiert, was du komplett vergessen hast und den Akku aber ins Trikot mit einer Verlängerung.
Genau, weil ich an dem Grund, das seht ihr auch in dem Video.
Du hattest die Lupine straßenverkehrszugelassene Lampe. Ja. Die SL am Lenker montiert, das ist auch erlaubt. Wir kommen vielleicht in dem Podcast auch nochmal dazu, warum am Helm und nicht am Rad, wo wir den Vor- und
Nachteile. Das würde ich in der Rubrik Feedback, habe ich mal eine Antwort geschrieben und da ein anderer hat einen guten Kommentar geschrieben.
Aber du hattest also eine Blicker, die du nicht benutzt hast, auf den Helm. Du hattest dann am Lenker die straßenverkehrszugelassene Lampe. Ich hatte auch eine Lampe am Lenker unter meinem Garmin-Tacho hatte ich eine Lampe von Lesin als straßenverkehrszugelassene Lampe gemacht. Das heißt, wir beide hatten was auf dem Helm und hatten auch am Lenker die zugelassene Variante. Dann hatten wir einen Freund von uns dabei, der hat auch die Blicker auf den Helm gehabt. Und hat noch die Alpha-Lampe am Lenker gehabt. Wir sagen explizit dazu, das ist kein Mitarbeiter von uns.
Der hat
auch
die Blicker. Ich dachte, der hatte die Pico. Nee.
Ja, die Blicker. Es ist ein Freund von uns. Es ist ein Kunde auch von uns. Und wir müssen uns da rechtssicher machen. Er hat also diese Alpha-Lampe am Lenker montiert, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Hat die im Wald zwar nur benutzt und nicht auf der Straße. Aber wir müssen uns ganz klar machen, es ist halt ein Freund von uns. Wir können ihm ja nicht verbieten, wenn er mitkommt und sagt, so ist mein Setup. Wir können ihm nicht sagen, pass auf, so können wir mit dir nicht fahren. Das kann man vielleicht nochmal machen, wenn er keinen Helm auf hat. Und dann hatten wir noch einen anderen Freund dabei, der hatte von mir eine geliehene Pico, ein älteres Modell mit 1300 Lumen. So war unser Setup. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir alle durchgängig das Rotlicht von Lupine hinten dran und das ist auch straßenverkehrszugelassen.
Genau, das ist das.
Also es gibt in blinkend und in nicht blinkend.
Das heißt, wir dürfen gar nicht erzählen, wie viel Lupine-Geld da durch den Wald gefahren ist, über die ganzen Menschen verteilt.
Ja, aber bevor der Shitstorm kommt, Wir testen das Zeug ja auch für euch. Also da würde ich jetzt auch ein bisschen allergisch reagieren, wenn das so käme, weil viele Leute wollen das Feedback haben. Ja, dann muss man das Zeug auch haben und testen.
Ja, man muss ja auch sehen, der diese Alpha-Lampe, dieses 7000 Lumen-Ding da am Lenker hatte, der hat das nicht dafür, um im Deister damit rumzufahren, sondern der ist da auch auf ganz anderen Strecken unterwegs, wo er es auch wirklich braucht. Ne? Und das sind, und das muss man, das sind ja alles in Anführungsstrichen Outdoor-Lampen, bis auf die, die wir am Lenker montieren. Es geht ja nicht darum, in der Stadt brauchst du sowas nicht, ne?
Genau, und der Kollege, der die Alpha dabei hatte, der geht auch viel alleine in Norwegen wandern, auf ganz vielen Abwegen. Und in Norwegen ist das, glaube ich, überlebenswichtig, wenn du in solche Situationen kommst.
Ja.
Das nur mal so am Rande, wie unser Setup war. Und jetzt kommen wir zu dem Feedback vielleicht.
Ich würd jetzt nochmal auf das Helm-Setup eingehen. Du hast ja, ich habe ja in dem Video erzählt, wie schön ich das finde, den Akku hinten in, oder dass ich den Akku in die Trikottasche hinten
habe. Ich gleich geschimpft.
Da hast du geschimpft, genau.
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, einen Akku zu betreiben, also mit, die Lampe mit dem Akku zu verbinden. Ist die Lampe am Fahrrad, am Lenker befestigt oder als GoPro-Halterung, dann ist ja ganz klar, dann ist der Akku meistens am Vorbau oder am Oberrohr oder in so einer schönen Tasche, die ihr alle kennt, diese Rahmentaschen, und dann ist die Sache ja erledigt. Das hat natürlich den charmanten Vorteil, du hast kein Gewicht auf deinem Helm. Weder Lampe noch Akku.
Ja,
also dieses Setup ist ganz klar. Ist die Lampe auf dem Helm, dann muss man sich ja Gedanken machen, da hat auch einer einen schönen Kommentar gegeben, jetzt hast du eine schöne Funkschaltung, aber musst die ganzen Kabel für Akku und Licht machen. Ja, okay, Licht und Strom kann man nicht per Funk übertragen.
Ja.
Und dann gibt es ja die Variante, du hast halt die Lampe auf dem Helm und entweder du machst den Akku auch am Helm, was natürlich das Gewicht des Helms
schwerer macht. Das ist ja deine favorisierte Lösung, ne?
Ja, ich komme dazu, warum auch, da glaube ich, rechnest du gar nicht mit. Das ist die Variante 1 und du kannst natürlich auch ein verlängertes Kabel vom Helm runter machen, den Rücken runterlaufen lassen und steckst dann zum Beispiel den Akku in die Trikottasche hinten rein. Und dann, das war deine favorisierte Sache. Und so bin ich tatsächlich auch früher immer gefahren. Und jetzt haben wir die Bleaker als Komplettset All-in-One und das kommt tatsächlich nur, das All-in-One-Set kommt mit einem kleineren Akku, der mit dem Klick für den Helm ist und jetzt vielleicht darf ich dem vorgreifen, warum ich das jetzt so toll finde. Das fand ich am Anfang auch gar nicht clever, weil ich dachte, ach nee, den Akku will ich nicht am Helm haben. Weil ich habe ja so einen schönen, dicken, fetten, großen Akku, der würde ja, schräg gucken.
Der nervt ja auch.
Der nervt auch. Und dann habe ich den in der Trikottasche und das ist wieder ganz gut. Oder wenn man mit Rucksack fährt, packst du den in den Rucksack. Dann ist auch alles okay. Und muss meine Meinung jetzt revidieren, weil bevor ich darüber nachgedacht habe, jetzt, ich habe den Helm jetzt für zumindest Leute, die das bei YouTube sehen, ich hole den mal kurz ins Bild, ansonsten beschreibe ich das gleich. Ich habe jetzt also einen Helm dafür geopfert, als Setup, wo vorne die Lampe dran ist, hinten der Akku dran ist und weiß jetzt, ich bin ready to go, indem ich einfach den Helm aus dem Regal nehme. Ich brauche nichts an mein Fahrrad an- und abschrauben. Du
nimmst das nie wieder ab, ne? Nimmst das Kabel raus zum Laden, noch nicht mal ab, sondern einfach nur Kabel rein, raus.
Ich
brauche
noch nicht mal den Akku hinten rausnehmen, weil ich trenne es einfach und lade den Akku während der hier sogar. Das ist ja auch kein Problem. Ich kann den Akku ja auch einfach hier rausnehmen. Und das ist jetzt ein kleiner Akku. Der Nachteil ist, unter Vollstrom mit 2000 Lumen bei der Bleaker hält der nur eine Stunde. Muss dann halt sagen, wenn ich jetzt halt so diese 3-Stunden-Fahrt überleben will, dann kann ich nicht immer auf voller Power fahren.
Ja, aber brauchst du ja auch nicht.
Genau, aber dann musst du reagieren. Und das Schöne an der Sache ist, das Gewicht ist jetzt für mich nicht störend gewesen. Das fand ich erträglich.
Ja.
Also klar, es ist ein bisschen mehr Gewicht, aber jetzt kommt mein Killer-Feature. Viel schöner ist es ja, dass ich 2 von den kleinen Akkus mitnehme, statt einen dicken, großen Akku.
Ja.
Weil habe ich einen großen, dicken Akku, gehe ich ja schon mal dabei, wenn ich jetzt eine super lange Strecke plane und mal gucke, es ist auch sehr kalt, vielleicht hat der Akku sehr gelitten. Dann gehe ich dabei und halte an und gucke, wie weit ist denn mein Akku runter? Hat der schon die Hälfte weg? Wie sieht das aus? Weil ich habe ja einen großen Akku. Ziemlich cool ist es, wenn ich 2 kleine Akku dabei habe, mache ich mir erstmal gar keinen Kopf, bis der erste Akku leer ist.
Vor allem hast du den einen in der Trikottasche, der ist dann schön warm und kühlt nicht aus. Und die Akkukapazität, kannst du das denn hören, wenn du drauf drückst, dass er dann
piept? Habe ich gar nicht gemacht.
Weil der macht ja piep, 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 piep.
Ja, aber habe ich jetzt gar nicht genutzt. Für mich ist dieses Killer-Feature, ich habe ja zwei Akkus dabei, zwei kleine, finde ich charmanter als ein großer. Und dann weiß ich ja zumindest, ja, ich habe ja noch einen vollen Akku als Reserve noch in der Tasche. Diese Überlegungsweise finde ich jetzt, revidiere ich meine Meinung von vor mehreren Jahren, die finde ich jetzt besser.
Ja, hast du mir vorhin ja auch schon auf die Nase gedrückt. Ich würde das an deiner Stelle nicht mehr machen mit dem Akku hinten drin. Und dann habe ich dir gesagt, ja, ich habe mein Setup ja auch schon geändert.
Du hast dein Setup auch schon wieder geändert. Okay, aber und letzte Sache noch, was ziemlich cool ist bei diesen Smart-Akkus, die am Helm hinten sind, man kann die auf blinkend stellen. Das finde ich auch gut.
Als Rücklicht nochmal.
Als Rücklicht.
Wie macht man das?
Du brauchst einfach nur draufdrücken, dann läuft der durch.
Lange gedrückt halten oder wie?
Das weiß ich nicht mal, wie lange gedrückt habe. Jetzt ist der leer. Der ist nicht geladen. Der ist jetzt leer von der Fahrt. Ich habe den nicht wieder aufgeladen.
Okay.
Aber dann blinken die LEDs. Ja, aber das machen wir ein schönes Video nochmal.
Ja, und das verbraucht wohl keinen Strom, ne? Also nee, das kannst du dann einfach durchlaufen lassen. Genau.
Dann hast du noch ein blinkendes Rücklicht am Helm.
Genau, also ich habe jetzt tatsächlich meinen Helm in Anführungsstrichen auch ein bisschen geopfert, weil ich habe tatsächlich geklebt. Ich habe jetzt einen GoPro-Mount, weil
an 3M-Folie.
Genau, weil an den Evade und das ist, ich habe auch lange hin und her überlegt, das ist ja eigentlich dieser Aero-Helm, aber den nutze ich tatsächlich viel lieber im Winter, weil der nicht so ganz so luftdurchlässig ist.
Und der passt ja gut an der Kopfform.
Genau, der passt gut und im Winter mit Mütze drunter bin ich da immer relativ warm drunter, obwohl es ja eigentlich kein Winter in Anführungsstrichen Helm, aber es ist ja zumindest ein Aero-Helm-Geschichte. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt was machst du? Klebst du da jetzt diesen GoPro-Kleber drauf oder nicht? Und zwar habe ich ja nur diesen flachen GoPro-Schlitten drauf geklebt. Das ist sozusagen eigentlich wie so ein flaches Plättchen und da kann man eine GoPro reinschieben.
Die gibt es leicht gewölbt und auch ganz gerade.
Genau, und ich habe diesen leicht gewölbten da jetzt draufgeklebt. Ich weiß nicht, das kriegt man sicherlich auch wieder ab, aber ich lasse das jetzt erstmal drauf kleben und hatte genau die gleiche Idee wie du. Naja, dann habe ich halt ein permanentes Setup. Den habe ich jetzt so im Regal stehen und kann mir rausnehmen, wenn ich eine Helmlampe brauche und habe den Zusatznutzen, weil ich ja viele Videos drehe, dass ich auch eine GoPro drauf schnallen kann oben. Ne? Das heißt, wenn ich im Hellen fahre, kann ich auch mal sagen, naja, Helmlampe brauche ich nicht, nehme ich die Helmlampe raus. Und mit dem Akku habe ich mir jetzt auch tatsächlich am Evade eine Lösung gebastelt.
Gebastelt?
Naja, gar nicht gebastelt. Ich habe jetzt einfach so einen roten Gummistrap genommen, den nimmt man so, um Kabel zu verbinden. Und konnte dann über die Lüftungsgitter hinten, weil der geht ja hinten so
tropfenförmig
nach hinten. Und da habe ich jetzt auch den Akku direkt reingeklemmt.
Also du hast jetzt doch den Akku am Helm?
Ich habe jetzt doch den Akku am Helm, weil mich das mit dem langen Kabel nämlich auch genervt hat.
Na siehste.
Das Einzige, was noch fehlt, ist, weil ich das Kabel außen verlegen muss, weil innen drin geht nicht, weil es Aero-Helm ist und keine Öffnung
da gibt es aber solche Klebe.
Da nehme ich von Lupine diese kleinen Klebepins,
wo dass du das Kabel legen kannst. Das
ist auch so 3M-Kleber und dann klebe ich die außen lang.
Wollte ich dir noch
ja, und dann habe ich auch, was das angeht, jetzt auch so ein Setup, wo ich gesagt habe, geil, ich nehme jetzt nur noch den Helm raus. Ja. Und das finde ich auch ganz gut. Und und das ist wiederum, warum ich es jetzt hier erzähle. Im Video erzähle ich total anderen Quatsch.
Aber das ist doch auch eine Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, wo wir sagen, ich glaube, wir machen wieder den Akku am Helm.
Das Lupine-Video am Sonntag habe ich das ja hochgeladen. Das habe ich tatsächlich am Samstag gedreht. Das war auch 3 Stunden wirklich so, und das merkt man zum Teil, glaube ich, im Video. Einer hat auch kommentiert, dass ich ganz schön gehetzt war, weil erstens ist es relativ lang geworden, ohne dass ich überhaupt irgendeinen Lichtkegel zeigen konnte.
Ja.
Aber ich habe ja darauf hingewiesen, dass das Lichtkegel-Video folgt. Aber ich wollte das natürlich, realistisch ist es natürlich auch, dieses Unboxing kann ich nicht machen, wenn wir schon gefahren sind.
Ist doch völlig okay.
Jedenfalls war das 3 Stunden Arbeit und mit jedem Auspacken von jeder Lampe hast du wieder was Neues dazu gelernt. Ja. Also es war wirklich so, du packst es aus, guckst in die Anleitung, oh, hier gibt es ja 18 Modi und dann gibt es da noch eine App, die du einstellen kannst. Und bei der Blika habe ich auch was eingestellt, was ich jetzt nochmal geändert habe, nachdem wir im Wald waren und du diesen Spot gezeigt hast.
Ja.
Jetzt
hast du den Spot nicht gesehen?
Doch. Ja, aber den Spot habe ich ja sozusagen eliminiert durch meine individuelle Programmierung. Deswegen konnte ich den.
Die Leute wissen gar nicht, wovon wir reden.
Ja, also die Blika hat ja verschiedene Modi. Standard eingestellt, volle Power, ein bisschen weniger Power und so ein Spot.
Genau. Ich habe die Standardeinstellung genommen, weil ich gar nicht die App benutze.
Genau,
ich habe
einfach out of the box. Das so, wie es rauskommt. Und im Video sieht man diesen Spot auch ganz cool. Und die verschiedenen Modi, die zeigen wir dann in dem Video, wo wir draußen gedreht haben. Also Fortsetzung folgt, bleibt dran. Und da war ich ziemlich beeindruckt von diesem Spot, weil den hatte ich bei mir nämlich gar nicht mehr drin in meiner Lampe. Weil ich ja nur,
Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Suchscheinwerfer. Ja. Hast du so einen runden Spot, wo du dann mal.
Und du kannst halt über die Lupine-App, was ich echt cool finde, genau einstellen, ja, was passiert, die Lampe hat 2 Knöpfe, einen oben, einen unten. Ich drücke den oberen Knopf, was passiert? Ich habe es mir jetzt eingestellt, glaube ich, halbe Kraft, dann volle Kraft und dann Viertelkraft, damit ich immer erstmal mit halber Kraft einschalte. Volle Kraft braucht man relativ selten, vielleicht für die Abfahrten nur. Und selbst die Viertelkraft reicht normalerweise im Wald aus, solange man nicht hohe Geschwindigkeiten erzielt. Das heißt, so berghoch oder geradeaus fahren oder so weiter und so weiter. Und ich glaube, mit Viertelkraft hast du auch deine 3-4 Stunden mit dem kleinen Akku.
Erzähl ich zu.
Und dann habe ich die untere Taste auf dieses diffuse Licht. Da ist dann nur so ein ganz kleiner LED an, weil dieses diffuse Licht finde ich eigentlich nett, das immer anzulassen, weil das blendet erstens keinen Verkehr und gar nichts, aber du hast eine Übersicht über dein Cockpit, was du sonst noch so am Lenker hast. Das heißt, du hast vielleicht den bei meiner SL den Fernlichtknopf, den ich drücken will, oder eine Tasche, wo du deinen Riegel rausholen willst. Das heißt, du hast da das Licht noch und da habe ich mir den Spot auch hingelegt. Das heißt, ich habe entweder diffus oder Spot oder halt in der oberen Taste die 3 Modis. Das war jetzt so meine Idee.
Ah, okay.
Und du lässt deins so, wie es ist, oder willst du noch irgendwann dich an die App ranmachen?
Ich mach mich an die App ran, weil ich die Reihenfolge ändern will.
Mhm.
Also ich möchte auch nicht, dass die Lampe mit Vollsaft angeht. Das ist auch für meinen Kopf besser, wenn sie nur ein bisschen angeht.
Ja.
Weil in der Regel werde ich zu Hause die Lampe anmachen, wo ich im Straßenverkehr bin und durch praktisch die Wohngegend erstmal fahre. Und da möchte ich nicht, wenn ich die Lampe einschalte, den vollen Spot haben. Das werde ich ändern. Und ich werde mir die Fernbedienung anders belegen. Und zwar möchte ich im Prinzip Vor- und Zurückschalten haben und nicht die Modis durchschalten.
Ach, das also, kann man machen?
Genau. Das ist jetzt eine wichtige Funktion, die jetzt auch der Unterschied zu meiner Lampe, die ich vorher hatte, bevor wir das ins Sortiment aufgenommen haben, habe ich ja die Pico gehabt und ohne Fernbedienung. Dann kam und
ohne Bluetooth noch, die ganz alte hatten wir noch. Ne?
Genau, aber deswegen, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
Und wenn die Lampe nicht am Lenker ist, sondern auf dem Helm ist, ist eine Fernbedienung echt gut. Echt gut. Ihr könnt euch die Fernbedienung ans Handgelenk machen, so wie sie eine Uhr tragen. Ihr könnt die Fernbedienung aber auch am Lenker, am Vorbau machen. Im Video werdet ihr das sehen. Und so eine kleine Fernbedienung am Lenker zu haben und nicht die Hand auf den Helm zu nehmen und oben die Lampe zu bedienen, das ist schön. Und ich finde ein Vor- und Zurück, also heller oder dunkler, als 2-Tastenbelegung finde ich halt für mein Verständnis cooler.
Okay, und dann verlierst du aber diese Optionen, die ich jetzt habe mit dieser 2. Taste.
Ja, aber ich finde das besser. Ich will jetzt heller, ich will jetzt dunkler und ich will nicht die Modis durchklipsen.
Ne? Ja, okay. Ja,
also das ist für mich besser und so werde ich mir das umprogrammieren und bin nicht der Meinung mit dem halben Licht, wenn ich bergunter fahre, da bin ich halt auch ganz anders gepolt. Wenn ich bergunter fahre, dann will ich alles haben, was die Lampe kann.
Ja, das ist klar. Bergunter. Ne?
Also da gehe ich auf Vollflut und da will ich alles sehen. Also das war jetzt mein Fazit von der Nachtfahrt und muss aber auch sagen, das glauben vielleicht die Leute gar nicht, aber man ist noch besser bergab, wenn man nachts fährt und mit dieser Lampe auch wirklich alles ausleuchtet, weil ich habe das Gefühl, so gut kann ich am Tage nicht sehen.
Ja.
Weil es halt so fokussiert auf den Weg geht, du bist voll konzentriert auf jeden Stein und habe viel mehr Angst natürlich, dass mir da so ein Tier.
Die Tiere, da musst du dann aufpassen.
Das ist natürlich ein großes Risiko, wenn man da Vollgas bergunter rauscht. Ja. Da habe ich ein bisschen Respekt vor.
Deswegen lasse ich euch auch immer vorfahren.
Das ist super. Und ich glaube, dass es da auch, ich glaube, da kann man noch so gute Fahrtechnik haben. Rennt ihr da so ein Reh rechts rein, voll rein, Nase. Dann war es das. Das macht mir ein bisschen Sorge.
Ja, da muss man vorsichtig sein. Ja, dieses Programmieren mit der App ist nicht ganz trivial, muss ich dazu sagen. Also du musst überhaupt erstmal, um die Kamera zu verbinden, musst du erstmal wissen, dass du die Taste so lange drücken musst, bis irgendwann ganz kurz was Grünes aufblinkt und dann loslassen schnell. Dann verbindet sie sich. Also nur, dass du es schon mal gesehen hast, weil das kann sein, dass du daran scheiterst.
Hallo.
Weil man es nicht so richtig versteht.
Dann machen wir ein schönes YouTube-Video.
Oder? Ja, das müssen wir definitiv machen. Und was witzig ist in der App, was ich auch jetzt erst beim zweiten Mal, als ich es jetzt umprogrammiert habe, geschnallt habe, du programmierst ja jede einzelne LED theoretisch. Oder einmal das große Paar, dann den Spot noch dazu und so weiter. Das heißt, wenn ich Vollgas gebe, dann muss ich nochmal zusätzlich sagen, nimm die Lampe und die andere auf volle Leistung. Dann habe ich erst das hellste Licht, was ich unter der Sonne sozusagen. Also das ist so, ist ganz witzig und ist interessant. Ich würde auf die zweite Taste nie verzichten wollen, weil dieses diffuse Licht und den Spot zu trennen, fand ich eigentlich ganz witzig gegenüber dem normalen Modus. Weil ich ja dann auch über die zweite Taste mal schnell sagen kann, ich mache mal schnell auf diffus, weil ein Fußgänger kommt oder sowas. Ne?
Okay.
War so. Also das so viel zur Blika. Jetzt nochmal zur Pico, die alte Pico, die wir noch haben.
Ja, das die alte Pico hat nicht volle.
In Anführungsstrichen alt, die ist jetzt 5 Jahre alt.
Genau.
Und man muss, und jetzt auch nochmal, um das Thema Geld da so ein bisschen zu relativieren, Lupine ist, was das angeht, halt auch eine Anschaffung, ja, vielleicht nicht fürs Leben, aber für Jahre. Das heißt, diese ganzen Akkus, ich habe meine ganzen Akkus, die ich jetzt noch habe, für die neue Lampe nutzen oder für die anderen Lampen, die man jetzt so benutzt. Ich weiß gar nicht, welche ich davon jetzt behalten werde. Das war jetzt erstmal nur ein Test. Und es ist so, das ist teures Geld, aber du kaufst da auch eine Technik und die bieten Platinen an, dass du deine alte Pico auf den aktuellen Stand der LEDs bringen kannst, gegen so einen kleinen 70 Euro oder so, dann kriegst du da die hellere LED rein und solche Sachen oder hellere Platine und dann dieses ganze Hitzemanagement, was da drin ist. Also das ist was, sowas kauft ihr natürlich mit und das macht natürlich nur Sinn für jemanden, der das auch wirklich braucht und viel draußen unterwegs ist. Das braucht man jetzt nicht hier, um irgendwie im Stadtverkehr jeden Tag 5 Kilometer durch die Stadt zu gurken.
Also da möchte ich auch noch was zu sagen, zu den Preisen und warum wir jetzt hier, wir werden ja nicht von Lupine gesponsert, das ist unsere private Erfahrung. Wie kommt es dazu? Erstmal, das möchte ich nochmal unterschreiben, wir haben privat Lupine schon seit vielen Jahren im Einsatz, wie du das jetzt hier schon gesagt hast, und wir sind mehr wie begeistert eigentlich von diesen Lampen. Das ist erstmal der
Punkt. Ja, so begeistert, dass es kommt ja nichts anderes in, also in Anführungsstrichen so. Kommt ja nichts anderes in Frage.
Und dann ist das natürlich auch Benchmark und teuer und aber auch sehr gut. Und auch, dass es eine deutsche Firma ist, macht es auch nicht unsympathisch. Aber wir wissen darum, dass das exklusive Ware ist, die teuer ist und die natürlich viele Leute sagen, wow, Mensch, boah, das ist aber eine Preisklasse, die möchte ich mir nicht gönnen und etc. Das ist erstmal der erste Punkt, dass das auch uns klar ist, dass das teure Sachen sind. Aber wir sind privat schon, bevor wir die geschäftliche Beziehung aufgenommen haben, davon überzeugt gewesen.
Ja.
Ja, das können wir ja mal so mit breiter Brust sagen. Und wir bieten ja auch andere Preisklassen in unserem Shop an und geben uns aber auch immer Mühe, dass es Sinn und Verstand macht. Also Einstiegspreisklasse, mittlere Preisklasse und die höchste Preisklasse, dass alles abgebildet wird. Und wir geben uns wirklich viel Mühe und es hat uns lange Überwindung gekostet, auch dass wir jetzt einfach Lupine mit aufnehmen in der hohen Preisklasse, weil wir auch glauben, wir haben auch viele Kunden, die darauf sehr viel Wert legen. Ich möchte das Beste vom Besten haben. Ja. Brauchen nicht diesen Shitstorm immer, dass es so teure Produkte sind. Das brauchen wir nicht immer, weil, gutes Beispiel, ich hatte bei der Fahrt auch eine Lesin-Lampe dabei mit 115 Lux, die ich unter dem Garmin montiert habe, als straßenverkehrszugelassene Lampe. Und da kommen wir ja später noch zu. Und die ist in der Preisklasse von 80 Euro auch etwas, wo wir sagen, jawohl, die belegt auch die höhere Mittelklasse. Mhm. Und möchte das nur klarstellen, nicht, dass jetzt hier vorkommt, wow, die reden nur über Lupine, über die Nachtfahrt. Aber wenn wir was testen, ja, was sollen wir denn machen? Dann wird es so gemacht.
Ich fahre ja im Stadtverkehr auch andere Lampen hier in der Stadt. Als jetzt in,
es ist war ja immer mir noch, aber irgendwie doch so,
es ist, das klarstellen. Es ist tatsächlich so, dass Lupine ja tatsächlich im Fahrradlampenbereich gar nicht so viel hat. Da komme ich jetzt mal gleich zu der Lampe, die ich vorne am Lenker montiert habe. Ansonsten sind die ja spezialisiert auf Helmlampen. Das heißt, ganz, ganz viele professionelle Trailrunner, die nutzen solche Lampen einfach, weil sie am zuverlässigsten sind, am hellsten und so weiter. Dann diese ganze Alpengeschichte.
Bergsteiger,
die Bergrettung, dass diese 7000 Lumenlampe, das ist ja auch Bergrettung. Die brauchen nachts was, um an der Felswand zu gucken, wo sind denn die Leute und solche Sachen, die sie retten müssen und so. Das sind schon das ist schon ein sehr, sehr spannendes Feld, was die da beackern. Und erst dann macht das auch Sinn, so viel Geld auszugeben. Weil jetzt kommen wir nämlich tatsächlich zu der wahrscheinlich teuersten Lampe, die man sich ans Fahrrad ranschrauben darf und kann. Die SLAF7. Die habe ich auch tatsächlich hier nochmal kurz mitgenommen und zeige hier die nochmal in die Kamera für die zugucken.
Das ist also offiziell erlaubt, sie am Fahrrad zu befestigen. Und Ihr müsst immer dran denken, was am Helm ist, das unterliegt nicht der Straßen.
Ja, da kommen wir später nochmal drauf zu, okay. Genau. Am Fahrrad anbringen dürft ihr diese Helmlampen halt nicht. Und alles, was ihr am Fahrrad anbringt, da muss halt diese STVZO-Markierung
muss irgendwie halt dran sein,
muss freigegeben sein und so weiter. Jetzt habe ich diese, und das war mir so nicht bewusst, weil ich habe jetzt gedacht, naja gut, Lupine wird schon eine tolle Lampe sein. Die hat eine hellere Leistung als das, was du üblicherweise als STVZO bekommst. Die hat, glaube ich, 900 bis 1000, ich glaube 900 oder sogar 1000 Lumen im normales Abblendlicht.
Und 1300, glaube ich, als Fernlicht.
Genau, mit einer Fernlichtfunktion und sogar mit einer Tagfahrlichtfunktion. Das heißt, da habe ich das Video im Keller gemacht, ausgepackt und natürlich ein solides Gerät und hier mit dieser Glaskugel da vorne drin, das sieht natürlich auch extrem hochwertig und extrem cool aus. Machst du dir aber gar keine Gedanken drum. Jetzt war mir aber bewusst, das habe ich auch von anderen Herstellern, auch günstigen Herstellern, wir haben ja auch die Livigno im Sortiment, da war mal ein Vertreter hier, der uns das mal genau gezeigt hat und hat gesagt, guck mal, die ist zwar günstig, aber die hat einen extrem guten
Kegel.
Ne? Also mit wenig Streuscheiben, Dings und so weiter, weil normalerweise, wir haben jetzt bei der Lupine hier einen Glaskörper, normalerweise hast du aber immer eine Streuscheibe davor, das kennt ihr auch von den Autos früher. Autos früher hatten immer diese Rillen drin und die waren letztendlich dafür da, das Licht, was ja aus einer Richtung kommt, dahin zu brechen, wo es hin soll. Das heißt, es ist ein bisschen, beim Fahrradlicht ist es so, das ist oben auf dem Lenker, guckt irgendwie so halbwegs geradeaus. Das heißt, du willst ja Licht vorne direkt vor deinem Reifen haben und du willst auch Licht, sagen wir mal so, in 20, 30 Metern Entfernung haben. Und das wird durch diese Streuscheiben realisiert. Die Streuscheiben schlucken aber Licht, erstens. Das heißt, es macht das Ganze dunkler und wirklich einen exakt gleich ausgeleuchteten Bereich kriegst du nicht hin. Weil vorne ist immer ein bisschen heller als hinten und das muss halt, es gibt nur eine Lichtquelle, die gebrochen wird und je nachdem, wie sie wohin gebrochen wird, ist es immer unterschiedlich hell. Jetzt haben die das bei Lupine hinbekommen und das war für mich, ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt.
Ich kann darüber berichten. Also das sage ich, dabei bist du kurz. Also der erste Effekt ist, Ingo brauchte die Helmlampe an dem Testtag nicht.
Ich habe die vergessen, ich wollte die ja nochmal, ich habe die nicht mal mit einer GoPro während der Fahrt aufgenommen.
Also. Ja, also die Lampe, die er am Lenker hatte und eingeschaltet hatte, schon als wir durchs Feld gefahren sind, auf dem Weg von der Stadt in den Wald, sind wir halt durch Feldwege gefahren, hatte er die angemacht und ab dem Moment konnte man Ingo nicht bremsen. Wer den Podcast schon öfters gehört hat, manchmal ist Ingo, wie sagt man das, auf dem wilden Pferd und galoppiert hier durch. Und so war es auch und ich kann das als Außenstehender berichten. Also das war als Ingo war so happy über das Bild, also wie es ausgeleuchtet wurde, weil er sagte, keine andere Lampe hat so eine gleichmäßige homogene Abstrahlung und recht hatte er damit. Es wäre auch gut gewesen, wenn er es nur zweimal gesagt hätte und nicht 200 Mal. Nein, aber ich freue mich dann auch wirklich und das müssen uns hoffentlich die Hörer auch alle abnehmen. Wenn man ein Produkt neu hat und so euphorisch ist und auch schon viel gesehen hat, dann ist es ja auch okay und dann freut es natürlich auch die Mitfahrer. Und wir können auch bestätigen, dass die Lampe vom Lichtkegel auch wirklich, jetzt wissen wir auch, warum sie Straßenverkehr zugelassen ist, weil sie so mehr rechtslastig ist, ne, ganz klar, und auch den Gegenverkehr etwas ausspart, aber vor dir auch alles schön ausleuchtet. Und wollte nur bestätigen, als bevor du es sagst, wie euphorisch du warst, haben alle gemerkt.
Vor allem war ich euphorisch, ohne einmal das Fernlicht anzumachen.
Ja.
Und dann habe ich das Fernlicht angemacht und dachte ich, unglaublich. Also ja. Es ist tatsächlich, also die dürft ihr nie, wenn ihr euer Portemonnaie schützen wollt, dürft ihr die nie ausprobieren. Ja, die dürft ihr nicht angucken, nie testen im Dunkeln, weil es ist wirklich so.
Kriegt den will so ein Ding haben.
Und die nennen das Ganze ja auch Abblendlicht. Und Fernlicht und der Witz ist tatsächlich, dass es genau diesen Effekt hat. Das heißt, du fühlst dich wie im Auto. Du hast wirklich die 20, 30 Meter, sag mal, je nachdem, du kannst sie auch noch kippen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht ganz, ich glaube, du musst sie so einstellen, dass sie so 10, 20 Meter vor dir leuchtet. Mehr darfst du dann auch gar nicht. Du kannst sie ein bisschen nach hoch, oben kippen, aber dann blendest du ja auch den, auch mit einer Straßenverkehrsordnungslampe kannst du den Gegenverkehr blenden, wenn du sie,
wenn
falsch,
du sie
einstellst,
falsch einstellst. Ne? Und vor allen Dingen, das Fernlicht darfst du auf gar keinen Fall.
Genau, und Fernlicht ist tatsächlich
nur einschalten, wenn du wirklich ganz alleine
bist. Wie sie das durchgekriegt haben, dass sie die Funktion überhaupt da einbauen konnten. Jedenfalls, was extrem krass war, und das haben wir dann auch im Video nochmal gesehen gegenüber der Lesine, und die Lesine hatte schon einen guten Lichtkegel für eine Straßenverkehrsordnungslampe.
Aber darf die Preise ruhig mal sagen.
Ja, Lesine
hatte 80 Euro, wir reden über den 5er-Handpreis.
Und ich hab solche Lampen auch im Einsatz, verschiedene Marken, die ich jetzt auch auf meinem Diverge oder jetzt auch auf dem Lastenfahrrad, ist ja vorne eine Busch und Müller installiert und sonst wie. Das ist immer dieses Typische, man hat ein relativ dunkles noch Licht, aber relativ schmal. Und die Lupine, die geht halt einfach nach rechts 3 Meter, nach links 2 Meter. Und das ist halt das, was mir dann auch, und das sieht man dann im Video auch, in den Bergabfahrten, ich konnte in die Kurve reingucken, was du sonst nicht kannst. Das heißt, du bist auf einmal outdoor-tauglich. Trotzdem, also normalerweise STVZO ist ja immer, warum kauft man sich die Helmlampen? Weil STVZO im Gelände immer ein Tick zu wenig ist normalerweise.
Genau.
Und hier hast du auf einmal eine Lampe, wo du sagst, okay, ich fahre wie ein Auto, mache das Fernlicht an und wir sind durch schmale Trails gefahren und ich konnte es super sehen. Ich habe eine Abfahrt habe ich alleine gefilmt, damit kein fremdes Licht von euch da von euren Helmlampen noch drin ist. Unglaublich. Also das war wirklich, wirklich krass. Was habe ich da noch irgendwas? Ich habe mir so ein paar Stichpunkte noch gemacht, dass ich nicht vergesse. Und man erkennt das ja auch an dieser Glaslinse. Ich weiß nicht, ob du das erkennst. So früher, diese BMWs hatten ja auch manchmal solche Sachen oder haben die heute auch noch. Die haben ja heute, die ganzen LED-betriebenen Autos haben ja auch keine Streuscheiben mehr, sondern das läuft auch über Glaskugeln, die in den Autos verbaut sind. Und ich gehe davon aus, dass die Technologie daran angelehnt ist. Das ist einfach Autotechnologie fürs Fahrrad, muss man ganz klar sagen. Und mit einer Akkulaufzeit, die Erfahrung haben wir jetzt ja auch gemacht. Ich hatte das Licht meistens, also es gibt Abblendlicht, ich habe das hier aufgeschrieben.
Hattest du die fast
genau,
die ganze Zeit.
Also 10 Watt Abblendlicht ist dieses normale helle Abblendlicht. Du konntest es runterregeln auf 5 Watt Abblendlicht, habe ich im Video auch gezeigt. Damit mit den 5 Watt hast du meines Wissens schon 10 Stunden. Ich hab mir das abfotografiert heute Morgen. Und wenn du auf Fernlicht gehst, 16 Watt, aber das Fernlicht hält natürlich dann nicht so lange. Und hat er das hier verkehrt rum gemacht. Genau, also 10 Stunden bei diesen 5 Watt. Und wir hatten dann auch am Ende der Fahrt, da waren wir 4 Stunden unterwegs, war mein roter Punkt auf den 40%. Das heißt, irgendwas zwischen 30, ich habe im Video hab ich gesagt, 20-30%, wahrscheinlich 30-40% hatte ich noch. Das heißt, 5-6 Stunden hatte ich tatsächlich realistisch im Wald Abfahrten Fernlicht. In dem Trail hatte ich das Fernlicht an. Ganz oft hatte ich nur die 5 Watt an. Und wenn Martin hinter mir gefahren ist, hätte ich es eigentlich ausschalten können.
Da kommen wir ja noch zu.
Und gibt es auch noch eine alternative Einstellung, die man machen könnte, würde die Standardeinstellung behalten. Alternativ könnte man das Abblendlicht sogar auf 16 Watt hochjagen. Also das, was vor einem ausgeleuchtet wird mit 16 Watt, so wie das Fernlicht dann auch ausgeleuchtet wäre. Fand ich jetzt aber gar nicht, dass man es braucht, weil diese 10 Watt waren schon echt gut. Und das, ja, also ist, wie gesagt, ist eine Investition für Jahre. Und ich habe es mit so einem GoPro-Mount angebracht. Ich werde jetzt auch an meinem Stadtfahrrad GoPro-Mounts anbringen, damit ich die dann von Rad zu Rad einfach nochmal zusätzliche Lampe mitnehmen kann. Weil das ist wirklich krass.
Also wir haben zwei Favoriten, die sich bei der Fahrt rauskristallisiert haben. Das ist auf dem Helm Pico oder Blika. In dem Fall geht es da nur um Größe und Leistung. Mein Favorit ist da die Blika mit 2100 Lumen auf dem Helm. Als Setup, das ist ein Favorit. Und wenn man die Lampe zum Pendeln oder dauerhaft an dem Rad haben möchte und straßenverkehrszugelassenes Licht dort haben will, dann ist es auch ganz klar, die SL ist da unser beider Tipp.
Genau.
Also ich habe sie jetzt an meinem Rad nicht gehabt, aber nachdem, was du gefahren bist und ich das angeguckt habe, also hätte ich ein Rad, mit dem ich viel pendle und möchte das im Winter dauerhaft mit einer Lampe ausrüsten, wäre das
Ja, ich glaube,
die absolute Empfehlung.
Es ist für alle Outdoor-Fahrer, wie gesagt, wer keine Helmlampe will oder sonst wie, ist hiermit definitiv im Wald sicher unterwegs und kann ganz weit gucken und auch schnelle Abfahrten fahren. Also ich bin da wirklich runtergeheizt.
Freut euch auf das Video, wo wir das alles zeigen.
Ansonsten sehe ich es für jeden eine Investition wert, der über dunkle Landstraßen, was weiß ich, Rennrad oder auch pendelt, ne? Leute, die wirklich von einem Ort zum anderen pendeln über dunkle Landstraßen, ist das sicherlich auch ein sicherheitsbringendes Ding. Und dann ist es vielleicht auch das Geld wert. Also hier reden wir wirklich, es ist schon Schmerzgrenze, muss man ganz klar sagen. Ne?
Ja, absolut.
Und dann habe ich noch einmal diesen Punkt, den ich noch ansprechen würde. Vor- und Nachteile für diesen externen Akku an einer Fahrradlampe. Ne? Wir haben bei einer Helmlampe ist das klar. Externer Akku hat Vorteile, weil den willst du nicht auch noch hier vorne auf deiner Stirn sitzen haben. Ganz klar. Bei der Fahrradlampe ist das so ein bisschen anders. Ne? Da zu sagen, naja, da gibt's ja auch diese Geschichte. Normalerweise, wenn du eine leistungsfähige Lampe hast, hast du ja einen relativ großen Klotz, wo der Akku drin ist und die Lampe auch gleichzeitig. Hier bei Lupine ist es halt ein anderes Konzept. Ne? Du hast die Lampe und hast das Kabel und da kommt dann der Akku dran. Ich finde, es hat tatsächlich Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, der Akku kann mal gewechselt werden. Du kannst einen zweiten mitnehmen oder du kannst einen zu Hause aufladen und den anderen nutzt du halt.
Ja, wie ich schon sagte, ne? Zwei Lampen einfach, also zwei Akkus mitnehmen. Toll.
Das ist die Geschichte und du hast natürlich hier, was ich noch für wichtig halte, du hast eine Trennung der Technologie. Das heißt, wenn es einen besseren Akku gibt, kannst du den an der alten Lampe nutzen. Wenn es eine bessere Lampe gibt, kannst du an dem auch am Akku nutzen. Das heißt, es ist einfach eine Trennung. Und das Hitzemanagement, wahrscheinlich kriegt man so eine helle Lampe auch nur hin, wenn der Akku nicht im Gehäuse ist, weil die Lampen werden schon richtig heiß, wenn man die dann anfasst.
Das stimmt.
Und ich glaube, wärmemäßig kann man diese Lumenanzahl sicherlich nicht erreichen, wenn da noch ein Akku hinterklebt, weil sie einfach den Platz brauchen für die Kühlrippen oder ähnliches.
Boah, da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
Ja, bin ich mir relativ sicher. Also wenn sobald Akku
erzeugt, wer weiß, auch noch unser Podcast gehört wird von der Firma Lupine.
Ja, ja, aber der, ich gehe davon, ich
vielleicht mal eingeladen, genau, werden möchte.
Ja, da müssen wir tatsächlich, können wir ja mal versuchen, Kontakt herzustellen. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass das ein Wärmemanagement-Vorteil ist. Ist ja ganz klar, du hast hier hinten einfach nochmal eine Fläche, wo Hitze ablaufen kann. Ne?
Aber es gibt auch Lupine-Lampen, die mit integrierten Akku sind. Also wer das haben möchte, das gibt es schon. Ich würde ja, okay, bist du mit der SL, mit deiner Begeisterung,
wir können die noch eine Stunde weiter erzählen, aber wie gesagt, guckt euch das Video an, wo wir draußen gefahren sind. Was bei dem Video natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, die Kamera regelt nach. Das heißt, wenn wir die Lumenanzahl erhöhen, kann das sein, dass die Kamera die Belichtungszeit ändert. Und ich weiß auch nicht, videotechnisch, also ich weiß, dass man manuell im Modus Video filmen kann und so. Ich weiß noch nicht, ob man das noch besser hinkriegen kann. Aber ihr habt zumindest, kriegt ihr einen ganz guten Hinweis, wie hell so ein Wald wird. Also wir haben da wirklich ein paar Modi getestet. Ich habe das Material auch schon gesichert, das sah gut aus. Die Alpha Lampe da, die wir da mit hatten, die war natürlich auch nochmal ein Kracher, als wir dann nachts diesen, habe ich auch aufgenommen, wie als wir den Anna-Turm da mal komplett mit hell gemacht haben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man, eigentlich hätten wir unten mal einen hinstellen müssen, der das filmt, wie man oben den weißen Turm sieht.
Ja, vielleicht machen wir da ja nochmal so eine Aufnahme. Aber entscheidend ist, das ist ein Freund von uns, ich weiß sonst nicht, was ich jetzt hier noch dazu beistellen kann.
Nee, aber diese Alpha-Lampe ist tatsächlich,
dass das halt nicht etwas ist, was wir natürlich bewerben dürfen.
Nee, und das ist auch nichts, was sicherlich bei mir ist es tatsächlich so, ich hätte überhaupt gar keinen Anwendungszweck für so eine Lampe. Das ist wirklich Norwegen wandern und so weiter und uns mal.
Bergrettung ist auch ein guter Punkt.
Und mal mitbringen, wenn Freunde dabei sind, um das mal zu zeigen, wie krass das ist.
Und was auch interessant ist, wenn der Kollege die volle 7200 Lumen anschmeißt und ich dann noch mit meiner Helmlampe mit 2000 Lumen auch noch leuchte, das macht's nicht noch heller.
Nee. Ja?
Also ist auch interessant.
Nee, deine Lampe geht dann unter.
Die geht dann, die kann ich ausschalten. Ob ich die anmache oder ausmache, es ändert gar nichts.
Ja, wir haben mal so ein bisschen, wir haben ja nur so ein paar Tests da gemacht. Das war einfach mal, und was man auch gesehen hat von die volle 7200 Lumen, ich glaube, er hat halbe Stärke und dann volle Stärke gemacht. Für unser Auge, für die Kamera sowieso, diese halbe auf volle Stärke hat gar nicht mehr viel gebracht.
Also für die Reichweite ist es natürlich
Für die Reichweite, Wahnsinn. Aber was wir so an, an Helligkeit wahrnehmen können. Das heißt, der Wald ist nicht heller geworden. Wahrscheinlich, das konnten wir aber gar nicht so sehen, weil dafür war die Strecke dann auch nicht lang genug, dass das Ding ja, ich glaube, was hat er gesagt?
500 Meter
Reichweite. Und das ist dann tatsächlich die Geschichte, wo du dann weißt, okay, ich kann da oben am Fels gucken, wo ich... Ja, ja, und das ist ja tatsächlich die Anwendung. Er wandert irgendwo und muss sehen, wo geht denn jetzt der Weg lang? Und das kannst du dann damit machen. Ne?
War eine Erfahrung wert. Noch eine coole Erfahrung würde ich tatsächlich über die Lysinenlampe, die ich dran hatte. Ihr werdet das sehen in dem Video. Wie gesagt, das ist die Pro-Variante mit 115 Lux. So gibt das Lysin an. Das ist eine Lampe, die All-in-One ist und Straßenverkehrs zugelassen ist. Und als ich die Lampe ausgepackt habe und dann bin ich damit kurz in den Bike-Fitting-Raum gegangen, habe den abgedunkelt. Und in dem Raum selber, das ist mal ganz interessant als Feedback für euch, habe ich gedacht, boah, das ist aber ein komisches Lichtbild. Dieses Lichtbild kann man tatsächlich, wenn es nicht komplett dunkel ist und draußen testet, gar nicht beurteilen. Okay. Weil das war erst ganz komisch. Es war zu dem Zeitpunkt auch ein Kunde da und dann habe ich gesagt, naja, willst du mal mitgucken, wie die aussieht? Und dann hat er auch gesagt, ah, komisches Lichtbild. Im Wald, perfektes Lichtbild. Ja, also schön, wie wir das haben wollen, vor dem Fahrrad, mit ein bisschen Licht, so dass man das, was vor sich ist, sehen kann. Und dann aber auch noch so eine Art Fernlicht, 20 Meter nach vorne geworfen, was richtig gut war.
Das
und
ist
auch
dann
nicht
diese Streuscheibengeschichte, genau.
Das heißt, da wollte ich nur sagen, manchmal ist es auch, wenn man es nicht bei perfekten dunklen Umgebungen testen kann draußen, lasst euch davon vielleicht nicht verwirren, wie es denn, wenn man nur so 2 Meter weit leuchtet. Ich habe es dann, wie gesagt, in dem Bikefitting-Raum genutzt. Und da war ich erstmal so ein bisschen erschrocken, dachte, oh, das ist aber kein gutes Leuchtbild. Mhm. Im Wald, hast du es ja auch gesehen, war die super.
Ja, die hat natürlich nicht annähernd diese Streuweite gehabt, wie die Lupine, klar, und nicht diese Homogenität.
Aber eine sehr gute Lampe.
Ist eine solide, sehr gute Fahrradlampe.
Und zugelassen am Lenker. Die hatte ich dann als Backup-Lampe dabei.
Aber die wäre dir jetzt für die Abfahrten und alles zu dunkel gewesen, ne?
Nicht bei der also wenn ich nicht so schnell bergrunter fahre.
Ja, wenn man gemütlich fährt. Aber ansonsten ist, da sehe ich aber auch die Grenze. Das heißt, diese ganzen normale Fahrradlampe, die wirklich für solche Abenteuerfahrten, wie wir sie da im Wald machen und wirklich mit Trails und was weiß ich nicht alles, da ist dann die Grenze, wo dann auch der Punkt kommt, na, kaufe ich mir vielleicht eine Lupine oder was
ist. Genau, und die Helmlampe hat noch einen kleinen Vorteil und da bin ich auch von deiner SL sehr begeistert gewesen, weil sie dem sehr nahe kommt. Eine Helmlampe grundsätzlich hat ja den Vorteil, wenn ich mal nach rechts, mal nach links gucken will, da wo ich hingucke, da leuchtet natürlich auch meine Helmlampe hin. Das ist bei Bergabfahrten in den Kurven nicht gerade unwichtig. Ja. Jetzt ist deine SL-Lampe so weit rechts und links ausgeleuchtet, dass ich sage, die kommt der Sache aber schon sehr, sehr, sehr nah.
Fernlicht kann man das schon fahren, genau. Ne?
Kommt schon sehr, sehr nah. Also ich musste immer an Nürburgring denken, was ich einmal mitgemacht habe, wo man dann auch nachts schnelle Kurven fahren will und so. Da hatte ich, als ich das gefahren bin, keine Helmlampe. Würde ich jetzt ändern.
Mhm. Ja, Helmlampen haben ja Vor- und Nachteile. Wenn du nach rechts guckst und dann ist vorne dunkel, dann verlierst du ja sozusagen den peripheren Weg. Ne? Blickt ein bisschen nach vorne oder geht das?
Das geht 100%.
Ja, okay.
Ja, das geht wirklich gut. Also das auch nochmal als Feedback. Also beide Systeme haben ja Vor- und Nachteile.
Am besten in Kombination. Aber es war, also sagen wir mal so, wenn ich habe es tatsächlich in den Abfahrten nicht mehr gebraucht und habe dann tatsächlich für die eigenen, eigentlich wollte ich noch Testaufnahmen mit der GoPro während der Fahrt mit der Helmlampe machen, habe ich komplett vergessen, weil es einfach ausgereicht hat für die Zwecke, die wir brauchten. Natürlich waren wir sowieso alle im Wald dann mit viel Licht unterwegs. Und
also mein Setup steht, ich habe mich entschieden, ich nehme die, muss ich mal mit dem Einkaufspreis hier reden.
Ja, ja.
Mein Setup steht, ich werde auf die Blika mit 2 kleinen Akkus gehen. Da lege ich mich mal fest, bei dir ist klar, auf was du dich festlegst.
Ja.
Denke ich mal, dass es so ist.
Die kann man ja nicht mehr, die ist auch schon dreckig geworden.
Jetzt. Ach so, die ist schon dreckig geworden.
Sieht natürlich. Man hier auch so ein bisschen.
Ja, aber was auch klar war, das wird nicht die letzte lange Nachtfahrt sein, die wir gemacht haben.
Ja.
Also das kann man schon mal alle 3-4 Wochen mal so einstreuen.
Einer hat geschimpft, dass es ja gar nicht nachts war, weil wir ja abends 7 losgefahren sind, aber wir reden halt mal von einer Dunkelfahrt. Irgendwann
Wer hat
abends.
Geschimpft?
Irgendeiner hat in den Kommentaren, oder bei mir bei Strava oder so, ihr seid ja gar nicht nachts gefahren.
dass die Leute,
sagen wir mal, im Dunkeln fahren, irgendwann so, abends
was,
los.
Was ziemlich familienfreundlich ist, auch für die Leute, die viel trainieren und sagen, ah, da ist die Familie ja auch noch ein wichtiger Punkt, was klasse war. Wir waren dann irgendwie auch alle geduscht um 23 Uhr, denke ich mal so, um die Zeit. Das heißt, auch noch eine normale Zeit, wo man sagt, pass auf, man kann am nächsten Morgen auch gemeinsam frühstücken und den Tag verbringen und man ist dann... Das hat auch einen schönen Charme.
Genau, so ganz in die Ultranacht rein kann man vielleicht auch mal machen, aber muss ja nicht immer sein. Wir hatten jetzt drei oder vier Stunden Fahrt, vier Stunden, hatten eine schöne Zeit, das war doch super. Und das, ich glaube, dass, wie gesagt, ich will es nicht jedes Wochenende machen, aber so alle vier, fünf Wochen einfach mal mit einstreuen, gucken, wie es ist, diese Stimmung mit einfangen. Ich überlege es tatsächlich ja immer noch für die Rafa 500 draußen zu fahren, dann im Rennrad auf der Straße, das würde ich auch wahrscheinlich viel im Dunkeln fahren. Da freue ich mich dann auch auf die Lampe, dass du mal auf der Landstraße hast du dann natürlich auch nochmal ein schönes Ding und weißt ganz genau, du blendest den Gegenverkehr nicht, hast trotzdem einen hellen Lichtkegel. Ja. Also da bin ich dann, das sind so die Sachen, die ich dann machen werde. Gut.
Ja, das war unser Feedback zum Night Ride oder Nachtfahrt mit den Gravelbikes.
Dann habe ich jetzt noch ganz, ganz viel Feedback zu unserer anderen Sendung, die wir letztes Mal gemacht haben. Und das ging ja schon
sehr
los.
Viel Feedback, muss man sagen. Also deswegen merken wir auch, dass unsere Hände, Community
kalte Füße,
wächst.
Kalte Hände, kalte Füße, Licht und so weiter. Und da kommen wir auch gleich nochmal zum Thema Licht, Straßenverkehrsordnung und sowas. Zum Thema Luftdoping gab es noch zwei Tipps. Einer war Zwiebelkuchen. Und der zweite war, dass man, wenn man dann beim Schwimmen rechtzeitig die Luft wieder rauslässt, hat man ja auch noch einen kleinen Rückstoß. Also das nur noch für alle, die das beim Schwimmen einsetzen wollen. Da ging es darum, dass man mit Luft im Magen, Bauch ein bisschen höher kommt. Das war ganz lustig.
Das war aber auch ein schöner Scherz.
Dann haben wir tatsächlich zwei Sachen vergessen.
Ach, hier bei dem Luftdoping hat jemand geschrieben, Siegfried, der hat sogar angehalten bei der Autofahrt.
Ja.
Und um das Feedback zu schreiben sofort.
Stimmt. Und der hat geschrieben, in den 70ern war das bei den Schwimmern schon, war das
Österreich.
Ein Österreicher. Der hatte das schon gewusst, dass die DDR-Schwimmer das angeblich machen.
Hallo, sitze gerade im Auto, höre euren neuen Podcast. Luftdoping, die Geschichte ist wahr. Das war sogar uns österreichischen Schwimmern in den 70ern schon bekannt, dass das die DDR-Schwimmer angeblich machen. Bis jetzt, also er ist einfach stehen geblieben, um uns extra diesen...
Hat er das gehört und ist angehalten und hat das kurz als Kommentar geschrieben, auch geil.
Jawohl.
Vielen Dank dafür. Ja, und dann haben wir einen wichtigen, tatsächlich wichtigen Punkt vergessen, und zwar Reflektoren.
Ja.
Und das sind auch Produkte bei uns im Shop, die so ein Schattendasein führen, weil wir sie nie so richtig beworben haben.
Das ändert sich jetzt.
Ja, jetzt zumindest im Podcast mal. Das war ein Produkt, was wir relativ früh aufgenommen haben. Da haben wir es nicht geschafft, online zu stellen. Das war noch die fast Anfangszeit von Enjoy Your Bike. Da habe ich sogar noch ein Interview mit dem Gründer irgendwo auf der Festplatte liegen. Da finde ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Lightweights heißen die, so wie die teuren Räder, nur dass es sich um Reflektoren handelt. Die haben wir mal auf der Interbike vor 2 oder 3 Jahren in Las Vegas noch, glaube ich, getroffen.
Und sind schwer begeistert.
Ja, und das ist tatsächlich bei mir in der Familie im Einsatz, den Helm von meinem Sohn beklebt, an den Jacken verklebt und so weiter. Der hat einfach so Kleberollen oder auch so fertige Dinger für die Speichen und sowas in der Herstellung. Die klebt man dran, muss man, glaube ich, gar nicht bügeln. Ich weiß, manche muss man bügeln, manche nicht. Und die bleiben auch dran an der Kleidung. Und dann kann man die waschen bei 30 Grad und so weiter und hat immer was Reflektierendes. Und die gibt es auch in Farben. Dann reflektieren die zwar ein bisschen weniger, gibt es sogar in Schwarz. Die reflektieren dann nicht so wie ein silberner Streifen, aber schon so, dass sie reflektieren, dass man sie theoretisch so auch an so einem schwarzen Rahmen oder so irgendwo mit dran klebt. Und das verlinke ich mal hier im Shop. Wer irgendwie das Gefühl hat, er hat irgendeine tolle Kleidung oder irgendein Rad, was nicht genug reflektiert, der kann sich sowas irgendwo, was weiß ich, an der Kettenstrebe seitlich, das kann man ja gleichzeitig als Kettenstrebenschutz auch benutzen, dass man da was Reflektierendes dran macht oder ähnliches und hat noch ein bisschen Reflektion am Rad.
Es gibt eine 5mm Rolle, so ein aufgerollter Streifen, da kann man dann, das werde ich mal im Video machen, das können wir ja mal zum Anlass nehmen, da kann man so schön die Kontur von dem Helm nachkleben. Das werde ich euch in einem Video mal zeigen. Ja. Also packen wir mal in die To-Do-Liste von Videos. Das ist auch eine sehr coole Sache.
Ja, ja, definitiv, was wir vergessen haben. Und dann haben wir noch vergessen die Barmits. Mhm. Das sind gegen kalte Hände, sind so Hauben, die man direkt am Lenker anbringt und wo man so seine Finger reinsteckt. Habe ich auch mal ein Video ganz früher zu gemacht. Leider ist das Produkt hier im deutschen Markt
nicht so gut angenommen
nicht worden. Wirklich angenommen worden. Hat tatsächlich letztens gerade einer bei YouTube geschrieben, Mensch, habt ihr nur noch Größe S, habt ihr noch eine andere Größe? Ich so, nee, die Barmits, Barmitts geschrieben aus Amerika. Wir haben die halt importiert mal für eine Saison. War halt wirklich, sind teuer dafür, dass es eigentlich nur genähtes Neopren ist. Dann der Import noch dazu. Wenn man dann noch ein bisschen was verdienen will als Händler und sonst wieder, kommen da relativ hohe Preise bei raus. Bei einem relativ kleinen Markt, sodass ich mich entschlossen habe, das nicht wieder zu importieren. Für die ganz harten Expeditionen und ähnliches oder Leute, die in Norwegen oder sonst wie dann durchs Eis mit dem Fahrrad fahren oder sonst wie, ist das aber eine der, zumindest am Mountainbike, eine ganz wichtige Geschichte, um seine Hände schützen zu können, ne? Vor, ja, Wind und Einflüssen. Dann reicht vielleicht auch mal ein dünner Handschuh darunter. Ja. Ich fand's in dem Video.
Na, vielleicht machen wir es dann doch nochmal.
Müssen wir mal gucken. Vielleicht. Oder wir müssen hier mal Vorbestellungen aufnehmen und sagen, wir bestellen mal gesammelt eine Charge aus Amerika oder so, dass man das irgendwie anders organisiert. Oder der soll einfach uns das lizenzieren, das, was hier in Deutschland nähen, dann haben wir diese Verschiffung wenigstens nicht mehr. Jedenfalls, ich habe die auch getestet, habe da ein Video mal zu gemacht, das kann ich auch nochmal verlinken. Ist auf der einen Seite das Wärmste, was ich kenne, ohne dass du irgendwie eine Heizung oder irgendwas brauchst. Du hast wirklich,
ja, du schützt halt deine Hände.
Du schützt die Hände komplett. Die werden auch ich habe da ein Video zugedreht, Hände waren kalt, wieder rein, sind wieder warm geworden. Kein Wind mehr, der da dran kommt. Und einzige Nachteil am Rennlenker ist, du bist halt auf eine Position fixiert. Und genau, das hat mich ein bisschen genervt. Du kannst halt nicht mal eben schnell noch Oberlenker fahren, ne?
Genau, du hast halt, weil die, das wissen die Leute natürlich, den Podcast hören jetzt nicht, du stülpst sie im Prinzip über deine STI oder Ergo Power oder Double Tap Hebel, ja, und hast die Hände dann an der Position. Nimmst du den klassischen Oberlenkergriff, dann haben sie die Wirkung nicht.
Genau, die kleben, also die hängen sozusagen fest installiert an deinem Rad und du gehst von oben rein. Das, genau. Und das, was natürlich total geil war, Hand rausnehmen, theoretisch irgendwas am
Garmin einstellen. Weil du dann ja keinen Handschuh mehr brauchst, Handschuh in der Regel. Mehr, ne?
Ne? Genau.
Ja. Aber haben wir vergessen, wir Schussels?
Ja, aber das, wie gesagt, das sind so zwei Sachen, die die Kunden uns noch, die ich jetzt hier noch erwähnen wollte. Dann habe ich einen Kommentar gesehen, ja, mit Helmlampen, ob die überhaupt erlaubt sind und so weiter. Da habe ich tatsächlich ein Statement, hat auch ein anderer, der @AniCTech, also das muss unter dem letzten Podcast, oder war das unter dem Lupine-Video? Nee, unter dem Lupine-Video gibt es so einen kleinen Kommentar, der ganz gut war, oder eine Frage, einer der Mitgucker hat auch schon darauf geantwortet, das war nämlich dieser @AniCTech, vielleicht findet ihr das. Jedenfalls habe ich mir dann auch noch mal Gedanken gemacht und ein bisschen recherchiert, wie ist denn das mit Helmlampe überhaupt im Straßenverkehr? Und der Punkt ist tatsächlich, alles, was an Fahrrad verbaut ist, muss STVZO-konform sein, was Licht angeht. Alles, was du am Körper trägst, ist im Grunde erstmal völlig egal. Ist erlaubt, ist zumindest nicht verboten.
Ihr müsst euch das auf der Zunge zergehen lassen, wir wollen das nicht weiter bewerten, aber blinkende Rücklichter am Fahrrad sind verboten. Machst du ein blinkendes Rücklicht an deinem Ranzen oder am Rucksack hinten dran, ist es wieder erlaubt. Die Wirkung ist natürlich die gleiche, aber wir haben die Gesetze nicht gemacht.
Ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich bei den Rücklichtern das mit dem nicht blinkend ist nicht erlaubt tatsächlich auch ein bisschen kritisiere, weil ich glaube, es wäre eine Kombination aus Dauerlicht und Blinken wäre, glaube ich, eine gute Sache. Aber übrigens ist auch da Lupine ja irgendwie einen Weg gegangen, dass sie einen zweiten Modus installieren konnten, nämlich das Bremslicht.
Das können wir ja nochmal erzählen, das Bremslicht ist ziemlich witzig.
Ja, das funktioniert tatsächlich. Das
haben wir auch gefilmt sogar.
Ja, ja.
Also das heißt, wenn Ingo fährt jetzt vor mir mit dem Rotlicht und geht dann in die Bremse und dann merkt das Licht das und dann wird das etwas stärker.
Genau, und das ist schon signifikant stärker, also ja, wie ja, so ein Bremslicht, wie man es kennt. Und da hat ja Lupine auch wieder es geschafft, ähnlich wie bei der SL, wie das
Fernlicht. Und das ist zugelassen.
Ist es was zugelassen ist, sozusagen herzustellen. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Aber Blinken ist halt nicht erlaubt.
Genau.
Und da würde ich ja sagen, am Rücklicht, das müsste man eigentlich freigeben. Zumindest, dass man sagt, die Kombination aus Dauerlicht und Blinken.
Und ne? Deswegen hört ihr oft diese Bezeichnung, es ist keine Fahrradlampe, sondern es ist eine Helmlampe.
Genau. Ja. Jetzt ist es aber so, dass ich im Frontlichtbereich schon zumindest im Straßenverkehr, wenn wir da im Wald rumfahren, ist es was ganz anderes, zumindest im Straßenverkehr tatsächlich auch überzeugt davon bin, dass dieses Gesetz hier in Deutschland sicherlich wichtig ist. Weil du kannst extrem geblendet werden von Leuten, die sogar eine StVZO-Lampe falsch installiert haben. Und da halte ich schon für sinnvoll, dass man da Regularien macht. Es ist wichtig, wenn ihr Helmlampen dann benutzt, die sind ja erlaubt, dann den gesunden Menschenverstand walten lassen und sowas in der Stadt einfach abschalten oder nach unten regeln, dass ihr den Gegenverkehr nicht blendet. Weil ich will nicht wissen, was passiert, wenn ihr dann tatsächlich im Stadtverkehr jemanden blendet und dann spätestens gibt es ja tatsächlich die Variante, dass man vielleicht euch haftbar machen könnt, weil ihr vielleicht für den Unfall verantwortlich seid.
Also das würde ich auch so bestätigen. Die Lampen bieten so viel Power und jetzt auch, das ist eigentlich auch eine große Gefahr von Helmlampe, wenn ihr die auf voller Stufe macht und würdet einen Autofahrer jetzt direkt da reinleuchten in sein Cockpit, der muss eine Vollbremsung machen, weil wir reden wirklich in dem
Fall über 2000 Lumen, ne? Na,
da kann man schon mal sagen, ich bin jetzt mal die nächsten Sekunden nicht fähig, überhaupt was zu sehen.
Ja.
Das ist ein Risiko, was dort ist und deswegen das Gute an der Helmlampe ist, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir ja nicht nur Vollidioten haben da draußen, sondern die Mehrheit der Leute ja nicht so drauf ist und dann schon weiß, jawohl, mit der Helmlampe, wenn ich sie nicht schnell genug runterregle, obwohl ich sie im Straßenverkehr sowieso nicht auf so einer hohen Stufe fahren würde, aber du kannst ja einfach nach rechts in den Graben gucken und immer noch so einmal wegleuchten.
Ja, und es ist tatsächlich ja, wir nutzen die jetzt outdoor und auf dem Weg in den Wald kann man ja auch die kleine Funzel vorne in Anführungsstrichen an seinem Rad anmachen, wenn man da eine hat.
Das ist auch wichtig, dass wir das sagen. Ja. Vielleicht haben wir da minimalste Vorbildfunktion. Also
es ist nicht
durch
verboten.
Durch die Stadt, durch das Feld fahren, bis wir in den Wald kommen, wo wirklich kein Straßenverkehr mehr ist, haben wir diese Helmlampen nicht aufgebrezelt.
Genau. Und das ist, wie gesagt, es ist kein Verbot. Du kannst es machen. Es ist aber kein ausdrücklich erlaubt. Und sicherlich, wenn, und das ist generell im Straßenverkehr wichtig, ist, du darfst niemanden gefährden und damit spätestens bist du in der Haftung mit jedem Produkt, was letztendlich anderen Leuten, was auch immer, ne, Laserpointer oder sonst wie,
genau,
darfst du halt auch nicht benutzen.
Du darfst nicht
jemanden irgendwie aktiv blenden und da will ich nochmal zu aufrufen und nur dazu sagen, Helmlampe im Straßenverkehr, nur weil es erlaubt ist oder nicht verboten ist, ist das kein Freifahrtschein, da jetzt irgendwie wie wild zu blenden, und da muss man, das will ich zumindest mal sagen, weil vielleicht hätte man selber auch den Fehler gemacht oder weiß es gar nicht, dass ja man Leute blendet. Ich habe es tatsächlich letztens gerade erlebt, dass ich jemanden mit meiner Straßenverkehrsordnungslampe am Lastenfahrrad, weil ich gegengekommen bin und dann ist sie ein bisschen nach vorne gegangen, hat auch einer mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ihn blende. Also da muss man schon immer mal ein Auge drauf werfen.
Gutes Beispiel, ich habe auch sehr starke LED-Lampen als Taschenlampen zu Hause. Die dürfen die Kinder nicht benutzen. Also das ist ja auch vielleicht nochmal wichtig, dann zu sagen, ihr müsst da vielleicht auch wirklich, wenn ihr solche Kinder habt, die viel spielen und so, bitte nicht mit einer Lampe spielen lassen, die oberhalb von 1000 Lumen, oder ich will gar keine Lumenzahl sagen, also die starkes Licht macht. Das gilt natürlich für Taschenlampen auch. Und jetzt war St. Martin singen und der kleinere von meinen beiden Jungs hat gefragt, Papa, kann ich die Taschenlampe mitnehmen zum Martinsingen? Und nun will ich von der Erziehung nicht sagen, du, das, die will ich nicht, dass du die nimmst. Er weiß, dass er sie nicht nehmen darf. Von daher freue ich mich, dass er überhaupt fragt, dass er sie nehmen darf. Und dann habe ich halt gesagt, pass auf, einmal draufdrücken und nicht heller. Muss man ja das Vertrauen den Kindern auch geben, hat er keinen Quatsch gemacht. Aber auch er könnte natürlich die Lampe so voll aufbrezeln als Stabtaschenlampe und jeden Autofahrer natürlich in den Graben schicken. Also ja, die Verantwortung liegt bei euch.
Und auch die Warnhinweise in jeder Bedienungsanleitung von so einer Lampe, nicht reingucken, ne?
Nicht reingucken, auch nicht aus Scherz.
Ja. Gut, dann würde ich mal weitergehen mit dem Feedback hier. Ich habe hier noch von Johannes. Das war jetzt hier für deine Füße.
Für die Füße habe ich ganz, ganz viele Hinweise bekommen.
Da hat er gesagt, diese Erste-Hilfe-Kastenfolie um die Zehen machen. Kam zweimal sogar. Philipp hat das auch nochmal geschrieben. In Verbindung mit Wärmepflaster sogar.
Also ich kann euch sagen, ich habe das ist das Einzige, was ich tatsächlich wahrscheinlich von all den Tipps, zwei Sachen habe ich, die ich noch nicht getestet habe. diese Folie, die er meint, ist ja auch diese Folie, die ihr als Rettungsdeckenfolie kennt. Ne? Und die werde ich mal zerschnippeln und werde das mal machen da vorne drumherum. Was ich euch sagen kann, vielen Dank für diese Anteilnahme an meinen kalten Füßen. Hat mich wirklich gefreut und es waren auch sehr, sehr viele Kommentare. Ich kann da gar nicht auf alle eingehen. Die nehmen wir mal raus. Das werde ich nochmal testen. Aber ich kann euch sagen, ich habe natürlich die Materialschlacht angefangen und durchgezogen. Ich habe halt materialmäßig, glaube ich, scheitert es an keinem Schuh und an keinem, an der Dicke des Schuhs und an winddicht sowieso und auch beheizbare Sohlen, alles. Die Folie werde ich nochmal machen. Habe auch viele Tipps für die Socke, die Socke, die Socke bekommen. Da freue ich mich auch tierisch drüber, aber ich habe auch schon viele Socken durchgetestet. Das mit der Folie werde ich nochmal machen. Ich habe einen Tipp bekommen, den habe ich hier auch unten mal drunter geschrieben. Den fand ich zumindest für mich mal nachdenkenswert und schlüssig. Da hat ein Kunde geschrieben, denk mal daran, vielleicht hast du ein bisschen Magnesiummangel. Für die Durchblutung vielleicht einfach mal testen, was hast du zu verlieren, ein bisschen extra Magnesium zuzuführen. Und das war mir nicht ganz unschlüssig. Das fand ich als, als Hinweis nochmal wert, dass dem werde ich nochmal nachgehen. Und das wäre momentan die schlüssigste Sache, die mir da einfällt. Was ich auch toll fand, ist Kommentare zu Einbauanleitungen für selbstgemachte Heizsohlen und all das finde ich alles spitze. Ja, ja. Also die Feedbacks waren klasse.
Hier hat einer geschrieben, es gibt Selbstbau-Schuhheizung-Threads. Genau. Und auch tolle Lösung. 12 Volt Rückspiegelfolie auf normale Einlegesohle kleben, Kabel durch die Sohle, 2 Löcher mit Stecker seitlich und dann ein Lipo, was ist ein Lipo? Seitlich zum Aufstecken.
Lithiumpolymer.
Ah ja, okay. Bei 7,2 Volt macht die Folie um die 50 Grad, mollig warm.
Also, wer weiß, ob ich da auch nochmal angreife.
Er versteht nicht, warum das nicht in Serie geht. Wahrscheinlich gehen die anderen gar nicht auf 50 Grad, ne?
Nee, und da war auch noch jemand, der eine Anleitung als Link geschickt hat, wie er es gebaut hat. Also richtig tolle Feedbacks, die es dazu kam. Dann auch ein Zuhörer, ein Arzt aus Porta Westfalica, der uns nochmal was Nettes geschrieben hat, wie das mit der Körperkerntemperatur ist und wie 80% Durchblutung des Armes. Ich kann das jetzt alles gar nicht vorlesen, weil die E-Mail das kam per E-Mail an uns, an podcast@enjoyyourbike.com.
Ja.
Deswegen auch nochmal für euch die E-Mail-Adresse.
80%
vielen Dank für diese vielen aufklärenden Sachen und Anteilnahme als Feedback. Klasse.
Ja.
80% Durchblutung des Armes. Er hat uns das nochmal aus der medizinischen Sicht erklärt und so, aber wenn ich die jetzt komplett durchlese, ist vielleicht ein bisschen lang. Und ein guter Tipp, den er noch reingeschrieben hat, das finde ich auch nochmal als bekannte Redensart, hast du kalte Füße, zieh eine Mütze auf.
Ja, weil der Körper
das ist
wahrscheinlich
auch wichtig.
Genau, weil die Körperwärmeregulierung und so weiter, dass dann so runterfährt und dann die Extremitäten dann irgendwann unterversorgt sind.
Genau.
Und da hat auch einer geschrieben, naja, könnte auch ein Fitting-Problem sein bei Ingo, der dann zu sehr die Muskeln anspannt in den Schultern und solche Sachen. Da versuche ich jetzt auch mal drauf zu achten, ob es das einen Effekt hat, wenn ich einfach lockerer sitze, dass meine Hände dann, dass dann mehr Blut Richtung Hände fließt, keine Ahnung. Aber am Ende muss man experimentieren und mit meinen Handschuhen mit Heizung bin ich eigentlich so ganz gut ausgestattet.
Genau, für Morino hat er noch die Firma Löffler im Einsatz, hat die empfohlen.
Ja, da habe ich noch ein paar andere Kleidungstipps später auch noch. Dann war hier noch die Thermoflaschen. Mehrmals haben Leute uns getippt, also den Tipp gegeben, einfach eine Thermoflasche mitzunehmen und eine zweite normale Trinkflasche und dann immer heißes Wasser nachzufüllen.
Ja, aber ist natürlich auch so eine Sache, so eine harte Thermopulle mitzunehmen, ne?
Ja, das ist so, das ist halt, wenn du in der Gruppe fährst, ist halt schon, oder auch für dich alleine ein Risiko, fällt dir die raus und du fährst drüber, liegst du vielleicht auch mal auf der Nase. Deswegen tatsächlich ein bisschen schwierig, aber man kann ja auch sich überlegen, ob man im Winter nicht doch einen kleinen Rucksack aufsetzt und das da reinpackt, keine Ahnung. Also, oder vielleicht nochmal extra sichert.
Apropos Rucksack und Trinkblase im Rucksack, das ist schön warm und da hat ein Kunde den Tipp gegeben, wenn er das durch den Schlauch zieht, einfach auch wieder, nachdem er getrunken hat, nochmal wieder was zurückpusten.
Ja, dann, weil ich ja gesagt habe, naja, einfach, nicht, dass es einfriert, ne? Einfach
das
zurückpusten.
Auch ein schöner
und
Tipp.
Der Witz war, den Tipp kannte ich, hatte ich wieder vergessen in dem Augenblick.
Ja, aber der unsere Hörer,
zum Glück
unsere Hörer nicht.
Worden. Genau. Ein paar Kleidungstipps, gerade auch was. Einer kam von Herzog Team Vegan, also sozusagen vegane Alternativen auch zur Merino-Wolle wo ich ja auch noch nicht das Perfekte gefunden habe.
Das sind die Shirts, die du auch schon benutzt?
Genau, da gibt es die Firma Wild mit W-I-J-L-D geschrieben. Die machen aus Holzfaserkleidung. Die hatten aber bisher immer nur T-Shirts. Ihr habt vielleicht so ein T-Shirt, ich habe hier so ein T-Shirt mit so einem riesen Bären, der auf so einem kleinen Fahrrad fährt. Das ist auch unter anderem von eins von denen. Die trage ich in der Freizeit sehr gerne. Und meine Erfahrung ist auch, dass die ähnlich wie Merino auch keine Gerüche annehmen. Während ich so ganz, wenn du ganz manchmal so Polyester-Kram anhast, hast du ja auch gerne mal, oder Baumwolle, es stinkt relativ schnell. Zumindest meistens ein oder maximal zwei Tage kannst du die tragen. Und da konnte ich die T-Shirts auch schon mal länger tragen und das war ganz gut. Es ist, das Holzmaterial ist tatsächlich, wenn man es gefühlt, ein relativ schwerer Stoff, ist so meine Erfahrung, dass es sich, fühlt sich zumindest schwerer an als Merino oder so leichte Faser. Also ich glaube auch ein bisschen schwerer als Baumwolle. Das ist auch nicht 100% voll Holz, sondern so 70-30, glaube ich. Witzigerweise, deswegen war dieser Tipp auch nochmal sehr wertvoll, die haben jetzt tatsächlich auch ein Outdoor-Shirt gemacht, was sie vorher nicht hatten. Und die haben bisher ja nur diese normalen T-Shirts, die hätte ich zum Sport nicht angezogen. Das Outdoor-Shirt habe ich mir tatsächlich jetzt mal eins bestellt, weil ich das mal testen möchte. Mhm. Habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert, ist, weiß ich gar nicht, ob es schon angekommen ist, aber liegt da hinten. Dann gab es noch den Tipp The Heat Company. Das sind, da ging es hauptsächlich um die Wärmepads. Die verkaufen so Wärmepads, die man so Einmaldinger, ne? Die, glaube ich, die knickt man und dann werden die heiß und sowas. Das benutzt, hat ein Kunde immer für Brevets benutzt. Ich glaube, du hast die auch schon benutzt, die haben bei dir nicht geholfen, ne?
Nee.
Das war nicht heiß genug, ne?
Dann, ich bin der hoffnungslose Fall.
Dann ein Tipp von zu Patagonia macht Capilene-Shirts.
Was ist das?
Ja, das ist recyceltes Polyester und da geht es um die Struktur innen. Und ich habe tatsächlich auch davon habe ich mir eins bestellt. Das habe ich hier tatsächlich jetzt an gerade.
Ah ja.
Und zwar haben die hier innen drin so eine feine Struktur.
Aber es ist Polyester.
Aber es ist Polyester und die Frage ist, ob es ein Polyester ist, was angeblich soll es auch keine Gerüche aufnehmen. Das muss ich jetzt mal hier eine Woche tragen, dann erzähle ich dir, ob das stimmt. Ja. Ist halt mal ein Versuch wert, ne? Weil man versucht irgendwie, bisher habe ich noch nichts gefunden, was an Merino-Wolle, was wirklich die Thermoregulierung angeht, besser war. Ne? Da kamen übrigens auch noch Tipps für, ich glaube Dillinger heißen die, so eine dänische Firma, komme ich jetzt aber... Mhm. Die machen auch Merino-Unterwäsche, dann aber mit Bio-Bestandteilen und dann wirklich nochmal, wo man dann sagt, wenn Merino, dass man dann vielleicht auch aus einer ja, halbwegs nachhaltigen Tierhaltung das Ganze kauft. Das war ein Tipp, den ich noch irgendwo gesehen habe. Diller, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Ja, nicht mehr im Kopf.
Dänemark, Merino-Wolle findet man bestimmt. Die haben auch nur 10 Produkte oder so, was ich sehr sympathisch finde. Ne, also eben nicht so irgendwie ein Sortiment von 300 verschiedenen T-Shirts und 500 verschiedenen Farben. Also das ist so, ich meine ja, also dieses Draußenfahren, bei mir ging das überhaupt erst mit Merino-Wolle los, weil ich da auf einmal das Gefühl hatte, ich habe nicht so einen klatschnassen Kram drunter. Also seitdem friere ich auch nicht mehr draußen, ne, zumindest am Oberkörper. Bei den Händen haben die Merino-Dinger nicht geholfen bisher. Aber ich wollte zumindest euch die Tipps hier nicht vorenthalten und nochmal nennen. Dann haben wir noch eine Frage, bevor wir zu den Picks kommen. Ne? Dann war es das hier schon, genau.
Ja, da ging es um Lackieren.
Genau. Hallo Ingo, hallo Dan, gegen Schweinehund. Ja, werde durch euren Podcast, ich lese das mal richtig.
Lest es mal richtig vor,
der ist die absolut sehr, verdiente sehr Lobhudelei. Seit dem Sommer fahre ich Fahrrad gegen den inneren Schweinehund und werde durch euren Podcast motiviert. Das ist immer sehr schön, wenn Leute, da hatten wir ja schon viele. Da
freuen wir uns richtig.
Vielen Dank für die vielen Stunden der Unterhaltung und die sehr wertvollen Erfahrungen. Des Weiteren habe ich eine Frage, aufbauend auf das Thema Lackieren aus den vergangenen Folgen. Könnt ihr Tipps zum Neulackieren von Carbonteilen geben, hinsichtlich Lackentfernen? Die üblichen chemischen Methoden, Abbeizer, dürfen meines Erachtens nach bei Carbon nicht verwendet werden. Und da dachte ich, das weißt du vielleicht.
Ja, also Abbeizer auf gar keinen Fall nehmen.
Okay.
Also die Antwort ist Schleifen. Frage beantwortet.
Tatsächlich Schleifen.
Ja.
Und Schleifen. Wie weiß ich, dass ich nicht zu tief reinschleife?
Indem du es nicht machst.
Naja, aber wie weiß denn der Lackierer das? Das kriegt man raus.
Da hat
man
ein Gefühl. Ja, dann musst du halt, genau. Der entscheidende Punkt ist, du musst natürlich wissen, was du da gerade abschleifst. Und wenn man jetzt zum Beispiel die erste Deckschicht anfressen würde, dann gibt es Produkte, da ist das Produkt entwertet, weil es so dünn ist oder halt so wichtig ist, die Schicht. Und dann gibt es andere Produkte, wenn du da weißt, da ist zum Beispiel bidirektionales Carbon drin und das ist ein fetter, dicker Rahmen, dann weißt du schon, ja, dann braucht man nicht so übertrieben vorsichtig sein. Aber ganz klar, deswegen ist es ein Grenzfall, ne? Also schleifst du da zu viel am Carbon weg. Es ist halt das Gefühl, es ist halt. Ne?
Das heißt, das ist ein Handwerk, das ist nichts, was man beim ersten Mal wahrscheinlich gleich perfekt hinkriegt, oder?
Also der entscheidende Punkt ist, dass ich verbiete den Leuten nicht, ihren Rahmen abzuschleifen und neu zu lackieren. Ich rate davon aber ab. Also ganz klar.
Okay.
Schleifst du zu viel vom Carbon weg, dann ist, ja, hast du zu viel vom Carbon weggeschleifen.
Ja, ja. Also, das wäre auch meine Angst.
Genau, muss man schon überlegen, wo man anfängt und wo man aufhört. Ne? Ich sag mal, wenn ich einen Rahmen abschleife, dann weiß ich ja schon, an welchen Stellen es kritisch wird und wo es nicht kritisch wird. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, das Oberrohr, da sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, aber an der Gabel zum Beispiel, das ist kritisch. Aber
ein Lackierer kann das.
Ein Lackierer kann das und das darf natürlich nicht der Autolackierer sein, der die Tür abschleift.
Ja, dem also, ist das egal, wenn wir sie Metall fetzen. Genau,
aber wie das immer im Leben so ist, sucht euch die Fachleute. Das habe ich hier immer in meinem Mikro drin, oder?
Ach so.
Scharf, also alles gut. Also überlegt euch, dass ihr das zu den richtigen Fachleuten gibt. Macht das nicht selber. Ich habe das zwar auch schon mal gemacht, einen Lenker abgeschliffen und einen Vorbau abgeschliffen, aber mulmiges Gefühl bleibt dann dabei. Aber die Frage war jetzt mit Abbeizer. Nee, Abbeizer bitte nicht.
Also abschleifen und dann zum Lackierer des Vertrauens geben. Ne?
Ja, schon zum Abschleifen weggeben.
Nicht selber, ja, genau.
Ne? Und natürlich zu jemandem, der Fahrradrahmen tagtäglich macht und nicht zu jemandem geben, wie gesagt, in die Autowerkstatt.
Ja.
Aber okay. Wir sind gar nicht die Profis. Wir haben heute zufälligerweise einen handgemalten, handlackierten, mit Pinsel lackierten Rahmen im Hintergrund, weil wir müssen ja ab und zu irgendwas mal im Hintergrund stellen. Da haben wir das, was wir auf der Eurobike euch gezeigt haben im Video, den handgepinselten. Also nacharbeiten, und das ist auch ganz klar, bei vielen Herstellern ist damit Garantieverlust dabei.
Naja, klar.
Das müsst ihr auch berücksichtigen.
Okay. Gut, nee, weil ich konnte das nicht aus dem Stegreif beantworten, habe ich ihm geschrieben, hier beantworten wir im nächsten Podcast, da muss ich dich fragen.
Ja, aber das gebe ich auch weiter, ne? Also ich trage die Verantwortung auch nicht dafür.
Ja,
ich gebe das dem Lackierer und so ist es.
Okay, dann sind wir tatsächlich durch. Jetzt hätten wir noch die Picks.
Ja, fang du an.
Ja, ich habe tatsächlich was, nichts Neues von mir, also du kennst es auch schon seit Jahren, du hast es, nachdem ich es dir gepickt habe, auch im Einsatz, und zwar die Carbonit-Wasserfilter.
Ach, okay.
Weil das ist was, auf das wäre ich nicht gekommen, wenn es mir nicht irgendwann mal einer erzählt hätte. Und deswegen dachte ich, ist das zumindest mal ein Podcast-Pick wert, darüber was zu erzählen. Und zwar habe ich mich damals auf die Suche gemacht, es gibt ja immer diese Plastikgeschichten, Wasser aus Plastik. Erstens ist es, selbst wenn du Pfandflaschen kaufst, ist es ja noch okay, aber es ist ja schon so, dass man Plastik vermeiden will, und dann ging das so ein bisschen mit dieser Nummer los, ja, man hat überall Plastik im Wasser mit drin und so weiter, dann ging es los mit Glasflaschen kaufen, ne? Kaufst du Wasser in Glasflaschen. Idealerweise, selbst wenn du den Getränkefachmann kommen lässt, der bringt dir die, ist es trotzdem total nervig.
Ja.
Ja, und dann habe ich geguckt nach Filter und was macht man, dann gibt es diese Umkehrosmose und Brita-Filter und so weiter, weil du kannst natürlich das Leitungswasser auch ungefiltert trinken. Ganz klar, in Deutschland, ganz viele sagen mir auch, was machst du da für einen Quatsch, kannst ja ungefiltert trinken. Ich habe aber immer noch so einen Rest Angst, wo ich sage, oh, wenn jetzt doch irgendwie da eine Bleileitung noch irgendwo liegt oder die machen irgendwo doch irgendwas rein, wovon ich nicht weiß, oder es sind doch irgendwelche Rückstände drin, die ich nicht will, doppelt hält besser. Und dann habe ich geguckt, gegoogelt, und dann gibt es halt von Carbonit die Aktivkohlefilter, eine ganz relativ einfache Lösung. Investition so 300-400 Euro und alles alle halbe Jahre nochmal ein Filter, den man wechseln muss. Wenn man das hochrechnet, spart man am Ende auch Geld gegenüber dem gekauften Wasser immerhin. Und man hat sehr, sehr viel Komfort, weil man einfach das Wasser aus dem Hahn holen kann. Und es schmeckt auch anders. Es schmeckt tatsächlich weniger metallisch.
Kann ich bestätigen.
Du holst es, also es werden wahrscheinlich, angeblich kommen aber trotzdem noch so die meisten Mineralstoffe durch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, und da bin ich jetzt auch kein Fachmann, ob da jetzt wirklich alles rausgefiltert wird oder nicht. Ich weiß, dass diese Aktivkohlegeschichten auch in der Gastronomie zum Teil eingesetzt werden und so weiter. Und bisher habe ich es überlebt. Mir geht's nicht schlecht. Wir machen das, glaube ich, so tatsächlich seit
Du machst das, also ich mache das ja auch schon seit 4 Jahren und du hast es mir empfohlen.
Vielleicht 5 oder 6 Jahre oder so habe ich das, haben wir das im Einsatz. Einziger großer Nachteil ist für Leute, die gerne Sprudel trinken. Selbst wenn du so einen Sprudler hast, das schmeckt nie so wie ein Wasser, was du gesprudelt kaufst. Aber ja, ist bei uns in der Familie zwei, ne? Meine Frau und meine Tochter sprudeln sich halt das Wasser. Tatsächlich kriege ich auch nicht raus aus
denen. Kannst du sie nicht umerziehen.
Kann ich auch nicht umerziehen, weil gesprudelt, na gut, egal, ne? Und mein Sohn und ich, wir können das nicht. Wir trinken halt das Normale.
Das ist interessant.
Tatsächlich im Sommer, im Winter ist das der Knaller, weil du ja immer arschkalt gleich rauskommst. Also es ist wirklich immer kaltes, frisches Wasser. Im Sommer ist es so, wenn du dann wirklich am Ende des Spätsommers bist, dann musst du es halt abfüllen und in den Kühlschrank packen. Schmeckt besser, ist für den Tee besser und so weiter. Und es spart halt diese Wassertrinkflaschen, Wassertragerei und ist wahrscheinlich auch für die Umwelt besser. Sicherlich, ganz viele trinken das Leitungswasser pur. Das mache ich auch, wenn ich so auf Reisen bin. Kommt drauf an, in Köln nicht, da schmeckt es nicht. Zumindest da, wo ich war, war es irgendwie eklig, kann aber auch am Haus gelegen haben. Und natürlich, wenn wir in den Alpen unterwegs sind und so weiter, da würde ich auch nie einen Wasserfilter installieren. Da ist es ein relativ gute Wasserqualität immer relativ gut garantiert. Im Großstadt, wir wohnen halt, nennen wir Hannover mal Großstadt, ist ein bisschen Großstadt. Da fand ich es dann schon besser, das zumindest einmal durch so einen Filter durchzujagen.
Ja, du hast mir den Tipp gegeben. Ja. Und dann sollte man vielleicht noch sagen, für die Installation wäre es dann ratsam, dass du einen zweiten Wasserhahn installierst oder einen Hahn, wo du zwei Ausläufe hast.
Ja. Drei-Wege-Hahn nennt sich das.
Genau, und ich habe jetzt dann einen, ich wollte nicht einen zweiten Wasserhahn installieren, ich habe dann einfach den ausgetauscht, wo ich dann zwei Eingänge habe und kann auch bestätigen, wir merken das, wenn wir also jetzt nicht gefiltertes Wasser bei uns zu Hause trinken oder das gefilterte.
Ja, ja,
also es das kann ich, alle merken genau. Ja. Als ich das installiert hatte, weiß ich noch, das ist jetzt auch schon 4-5 Jahre her, deswegen weiß ich, dass das schon so lange ist. Da hat dann meine Frau sofort gesagt, Mensch, das schmeckt aber wirklich besser.
Ja, ja.
Also interessant. Ja, und diese Schlepperei hört auf, ne?
Genau, also ich find's eine tolle Sache. Wie gesagt, die Installation, es gibt auch Auftischgeräte für jemanden, der so ganz sparsam ist, glaube ich, für 100 €, dass man sich einfach so ein Gerät auf den Tisch legt mit so einem kleinen, wo so ein Wasserhahn mit dran ist.
Ich glaube, der Filter kostet jetzt so 70 € und hält eigentlich nicht nur ein halbes Jahr, sondern fast auch ein Jahr. Kommt auch darauf an, wie viel Verbrauch du da hast.
Nee, aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, zumindest mal ein Gedankenanstoß, ob das nicht auch was für euch wäre. Ne? Gibt es, glaube ich, mittlerweile auch so, dass man sowas kühlen kann und so.
Mein Pick?
Na gut.
Ich musste eben aufstehen, um meinen Pick zu holen.
Das Teil, okay.
Kennst du das?
Ja, klar.
Ah, Ingo kennt natürlich alles. Mit Ingo kann man nicht. Ingo kennt immer sehr viel. Hast du das im Einsatz?
Nee, weil ich keinen Einsatzzweck habe dafür, aber ich finde es total geil.
Du kennst ja mich.
Ja.
Welche Schwäche hat denn mit Telefon und Schlüsseln?
Ja,
möchtest du den Leuten sagen, welche Schwäche ich besitze?
Nee, das Telefon geht ja noch. Das Telefon hast du noch nie verlegt.
Doch.
Ja?
Ständig.
Aber da kannst du dich ja selber anrufen, dann findest du es ja.
aber
also, der Schlüssel, das nervt wirklich. Oh, wo ist dein Schlüssel jetzt wieder?
Also mir jemand empfohlen, der den Podcast auch hört, der wird sich jetzt auch wiederfinden. Und damit viele Grüße nochmal auf diesem Wege. Es sind so kleine Sensoren, ich halte das in die Kamera, aber erzähle es natürlich für den Podcast auch. Die Firma heißt Tile, also T-I-L-E. Das sind so kleine Sachen mit einer Batterie betrieben, die du an Dinge ranmachst, die du gerne wiederfinden möchtest, wenn du sie verlegst hast. Also könntest das an eine Fernbedienung machen, in einen Schlüsselbund klassischerweise. Und die gibt es in unterschiedlichen Formen. Ich habe jetzt so ein 4er-Pack mir gekauft und habe die an meine Schlüsselbunde dran gemacht.
Sind das jetzt diese ganz neuen? Weil die haben noch irgendwas neu rausgebracht,
genau,
oder?
Das sind jetzt die neuesten, die ich hier habe. Und die Funktion ist ziemlich easy. Man kann die App installieren auf seinem Telefon und dann kann man, ich habe jetzt hier zum Beispiel 2 Schlüsselbunde, einen mit einem weißen Schlüsselband und einen mit einem schwarzen Schlüsselband, und ich führe es dir jetzt wenigstens einmal vor, damit du den Sound hörst. Man macht also dann die die App auf seinem Telefon und dann kann man sagen, Mensch, such mir doch mal den schwarzen Schlüssel.
Welches Klingel ist der schwarze hier?
Der hier.
Na? Den müssen wir nochmal ins Mikrofon halten.
Der, ich habe jetzt den schwarzen genommen, ich kann ja auch einen anderen
nehmen. Ach so, ich habe das schwarze Teil genommen.
Der hier.
Hoffentlich ist das GEMA-freie Musik.
Okay, das heißt, ich habe jetzt, wie du hier auf meiner, das kann man, müssen wir jetzt ja beschreiben, ich habe jetzt hier halt zwei, ne, einen Ironman schwarzen Schlüsselband und ein Nike weißes Schlüsselband, so habe ich die genannt.
Ja, ja.
Und habe halt hier nur die spiegelverkehrt die Farben gemacht, aber es ging um mein Schlüsselband.
So, aber du musst in Bluetooth-Reichweite sein.
Genau. Und
jetzt hast du die Pro-Version, wenn ich das hier richtig auf der Webseite gesehen habe, oder Mate?
Die Pro.
Das heißt, die sind die dann
die auch am stärksten Sendeleistung haben.
Das heißt, der sendet die ganze Zeit oder genau, empfängt der nur?
Beides. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel umgekehrt, kann ich jetzt hier an meinem Schlüsselbund, jetzt mache ich das mal, das ist ein bisschen affig im Podcast, weil es mir eher so ein Videoding, wenn ich da jetzt auf diese Teil zweimal drauf drücke, dann sucht er das Handy. Weil den Schlüssel habe ich, jetzt suche ich mein Handy. Ne?
Ah ja, okay. Ne? Das heißt, du kannst, also das ist bidirektional.
Genau, okay. Das ist halt der Witz an der Sache. Also ich kann mit dem Handy.
Aber was mich jetzt interessieren würde, Entschuldigung,
ja.
Ist der denn jetzt im Empfangsmodus oder sendet der permanent? Nee, der ist im Empfangsmodus, ne? Weil jetzt rein von der Strahlung her. Weißt du nicht, ne? Als ehemaliger Elektro ist dir egal, ne?
Also,
Nee, rein logisch ist es doch so, der wartet ja das, was kommt und erst dann reagiert er und
genau,
dann sendet er zurück.
Genau, er ist jetzt im Sleep-Modus und erst genau.
Ja, das heißt, der dürfte jetzt nicht die ganze Zeit in der Hosentasche rumsenden.
Nee.
Das macht
und die Batterie soll auch, glaube ich, ein ganzes Jahr halten.
Echt?
Ja. Okay. Also die Batterie soll sehr, sehr lange halten. Aber das ist mein Pick, weil ich jetzt, und gestern habe ich es schon genutzt.
Ich sehe die Dinger.
Ich habe schon gesucht.
Die Dinger ist tatsächlich, gibt es sogar für Laptops und so.
Genau, und kannst du natürlich auch an die Fernbedienung kleben und etc. Wir werden das alles mal verlinken. Es gab ein ganz interessantes Angebot, witzigerweise bei Amazon. Da konntest du so ein Vierer-Set kaufen und hattest dann auch noch so einen komischen Alexa-Dot oder wie die heißen, die ich gar nicht benutze, geschenkt bekommen.
Okay.
Ja, also es war jetzt mal, vielleicht gibt es das Angebot noch, könnt ihr ja noch mal gucken.
Wir können es ja verlinken das mal, die dann gibt es hier noch Sticker.
Genau, also zum Beispiel ist es ja so, die Fernbedienung ist ja auch immer verlegt. Ne?
Okay.
Und dann klebst du es einfach da drauf auf das Ding, was dir wichtig ist. Ich kann es erklären, du brauchst da nicht tippen.
Nee, ich wollte gucken, wie groß, ob ich da rausfinden kann, wie groß diese Sticker sind.
Naja, die sind schon nicht super klein.
Also aber die sind dann wahrscheinlich auch, sind auch schon relativ groß. Okay.
Genau.
Aber
klebst
die sind,
es dann auf eine Fernbedienung oder machst es an deine Sporttasche, die du vielleicht immer so suchst, wo die ist oder
Kamera
was
auch. Kamera sehe ich hier. Ah. Okay. Mhm. Ja. Ach so, und dann ist natürlich die Idee, ihr Viererpack, 70, genau. 65 Euro, dann ist natürlich die Idee, dass du irgendwann alles, was du im Haushalt hast, mit diesen Stickern beklebst und dann immer nur noch sagst, hier, komm her.
Ja, aber ich habe die absolute Schwäche mit meinen Schlüsselbunden.
Dann
finde ich die jetzt.
Kann man denn auch programmieren, dass du aus dem Haus gehst und irgendwas hat so einen Sticker, was du immer mitnehmen musst, du vergisst es.
Genau,
und er meldet sich dann draußen, hier, du hast deine Brille vergessen.
Genau.
Das geht auch.
Genau.
Weil das wäre die einzige Geschichte, die ich vielleicht manchmal hätte hier. Ja. Ja. Ich muss ja immer hier irgendwie zwischen Büro und Dings kramen.
Du hast den Schlüssel fürs Büro vergessen. Kannst du auch machen.
Das ist cool.
Ja, ziemlich cool, ne? Und es gibt so eine Bezahlversion, die dann auch die 30 Tage trackt, wo du dann den Schlüsselbund hattest oder dann eben was auch immer. Naja, du lachst, aber was? Du wüsstest dann zumindest den letzten Standort, wo du es gehabt hattest.
Eigentlich wäre ich ja so jemand gewesen, der sowas hätte kaufen müssen. Ne?
Das genau,
ist ja so ein typisches Spielzeug.
Eigentlich ist das dein Gadget,
ja,
aber
ja.
Ich bin halt durch auch einen Freund drauf aufmerksam geworden. Ich möchte ihn nicht immer zu hier erwähnen. Den gab es schon mal als Hinweis. Und das ist genau das richtige Produkt für mich.
Aber der Witz ist tatsächlich, dass ich um die Dinger, das ist ähnlich wie das Lastenrad, um die Dinger schlawenzel ich schon seit Jahren rum.
Und du hast ihn noch nie benutzt und
gekauft? Hab sie nicht gekauft, weil ich nicht weiß, wofür bisher.
Na, ich habe einen Viererpack gekauft. Ich könnte einen dir leihen. Zum Experimentieren.
Ja, das würde ich sogar mal in Anspruch nehmen.
Dann gebe ich dir erstmal einen.
Ja, weil es ist tatsächlich übrigens auch im relativ bestätigtes Gerücht, dass Apple auch wohl an so einem Kram arbeitet.
Mhm.
Das mit iCloud und Beacon und was auch immer, da ist ja irgendwie auch eine Beacon-Technologie drin. Hast du denn mal getestet, wie weit der Schlüssel.
Ich habe das jetzt erst seit Ja, gestern habe ich sie installiert.
Aber der kann nur direkt Bluetooth kommunizieren. Der kann jetzt nicht irgendwie in, oder ist da ein WLAN-Modul auch drin?
Nee, ist nicht WLAN, ist
Bluetooth. Also du musst dann wirklich so mit deinem Handy theoretisch in dem Dunstkreis rumlaufen.
Ich kann jetzt zu Hause mal testen, wie weit er wirklich entfernt liegen kann, der ganze Kram.
Ja, aber normalerweise Bluetooth, ich habe das jetzt letztens gehabt, dass ich...
Also in unserer Wohnung funktioniert der das ist ja auch die Version, die leistungsstark ist. Ja. In unserer Wohnung finde ich dann den Schlüssel.
Genau, weil ich habe jetzt dieses Laufband, was ich da habe, das ist ja auch Bluetooth-connected mit Swift und so. Und dann habe ich diese KinoMap-App installiert für mein Rudergerät. Und unten im Keller und das Laufgerät steht irgendwie ganz oben im zweiten Geschoss sozusagen. Oder in der ersten Etage, zwei Geschosse haben wir gar nicht. In der ersten Etage und der hat das Laufband erkannt. Ganz unten im Keller. Das heißt, das scheint mittlerweile so zu sein, dass du durch relativ weit kommst damit.
Aber nehmen wir die Firma hier, ja? Also welche Wahrscheinlichkeiten ist es, wo mein Schlüssel liegt? Er liegt entweder im Bike-Fitting-Raum, in meinem Büro, in deinem Büro, in der Werkstatt, im Lager.
So. Ja, der Witz ist aber,
dass das heißt, wenn ich mal nicht Reichweite hätte, kriege ich es ja trotzdem relativ schnell hin, zu den jeweiligen Bereich zu gehen. Dann gehe ich in die Werkstatt und sage, Mensch, piept hier mein Schlüssel.
Der muss auch piepen, weil selbst wenn du weißt, dass er im Bike-Fitting-Raum ist, findest du ihn da ja nicht.
Na. Ja, aber ist doch gut. Und das finde ich prima. Und vor allen Dingen den umgekehrten Weg, dass du mit dem Schlüsselbund dann auch mal dein Handy suchen kannst.
Ja. Ist auch, ich finde tatsächlich am interessantesten, das irgendwo anzubringen an etwas, was ich immer mitnehmen muss.
Ja.
Und dass er mich warnt, warum nimmst du es nicht mit?
Ja.
Wenn man das denn noch zeitlich steuern kann, so diese Nummer in Deister fahren und ohne Schuhe hinfahren oder sowas. Passiert mir nicht mehr, ne? Aber früher bin ich doch irgendwann mal ohne Klickpedalschuhe bei dir angekommen.
Gut, aber du willst ja so ein Ding auch nicht auf deinen Radschuh kleben.
Nee, aber man könnte ihn da reinlegen.
Ja,
okay. Und dann, ja, ernsthaft.
Das könnte also, man
das
machen.
Das ist nicht so, dass ich das fest installiert haben muss. Aber man könnte es ja theoretisch sagen, hier, das ist jetzt der Korb, den ich oder macht sich so eine Schale, das muss immer mit zum Deister und da legst du es rein.
Jedenfalls habe ich heute gesagt, ich habe einen Superpick, der für mich ganz wertvoll ist.
Ja, vor allem einen, der eigentlich zu mir passen würde. Ist lustig.
Naja, aber Schlüssel verlieren bin ich, glaube ich, der Kandidat.
Ja.
Ne? Der deswegen, absolute Kandidat.
Genau, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch noch nicht gekauft, weil ich diese verloren gegangenen Geschichten habe ich selten gehabt bisher.
Ah, es ist einfach.
Das Vergessen ist eher so. Aber ich habe da auch.
Verlegen.
Ich habe tatsächlich diese Strategie, Sachen nicht zu vergessen. Da arbeite ich auch hart dran. Ne? Und dann, da kommen mir manchmal Leute in die Quere, die auch bei mir im Haus wohnen. Ich lege mir dann Sachen bei mir im Flur hin, wo ich genau weiß, da muss ich dran vorbei, wenn ich Montagmorgen wieder ins Büro muss. Und dann liegen die da nicht, vergesse ich sie natürlich. Oder die werden in so ein Fach gelegt, dann finde ich sie nie wieder.
Ja, aber ich bin ja auch schon in dein Büro reingekommen und habe Sachen vom Fußboden weggenommen, wo ich sagte, da trete ich gleich rein.
Ja, aber das ist meine Strategie.
Ja,
vergesse
ich
nicht mitzunehmen.
Ja, es ist aber...
Ja, ist tatsächlich so.
Wenn man dann mal drauf tritt, dann
muss die Strategie gerne. Oder da auf den Sachen lege ich dann auch in den Helm, weil ich weiß, den setze ich sowieso auf und solche Sachen. So versuche ich mir zu helfen, Sachen nicht zu vergessen.
Dann haben wir doch mal zwei schöne Picks gehabt heute.
Ja, gut. Dann haben wir es für heute. Ein bisschen ohne Hauptthema auch durchgekommen. Minutenangaben, hoffentlich habe ich alle jetzt zumindest so grob die Themen hier strukturiert. Gucken wir mal, ob wir nochmal in den Wochenrhythmus reinkommen. Ansonsten würde ich mal versprechen, spätestens in 2 Wochen sind wir wieder da.
Ja, lasst euch überraschen.
Genau, denn ich muss auch noch ein bisschen Videos...
Jetzt habe ich das Telefon angeschaltet. Jetzt
muss ruft gleich jemand an, ne?
Klar.
Und dann muss ich mal gucken, dass ich diese GoPro-Videos auch... Für die Kigo-Trinkflaschen habe ich jetzt auch mal ein erstes Video gedreht. Mhm. Das muss ich auch irgendwie sehen, dass ich das mal geschnitten kriege. War gar nicht so einfach, weil man an Trinkflaschen nicht viel zeigen kann und viel erzählen kann. Da gehe ich vielleicht auch im Podcast in der nächsten Folge nochmal drauf ein.
Irgendwie wollten wir auch nochmal Thema machen, Helme und sowas als Podcast-Thema.
Genau,
kommt sicherlich auch nochmal.
Helm, Mützen, Kopfhörer und so weiter. Sowas hatten wir jetzt in der Planung.
Genau.
Ernährung. Meine Frau hat mir heute Morgen Blut abgenommen, dass ich auch, wenn ich was über Ernährung erzählen kann, das hat funktioniert. Ja, ich habe gesagt, ich glaube, im ersten veganen Jahr habe ich das mal gemacht und danach nie wieder.
Und da hast du gar nicht mehr deine Blutwerte überwacht.
Ja, meine Frau selber ist jetzt nur Kinderärztin oder sonst was. Sie meinte, so ganz eisenarm sehe ich jetzt nicht aus von der Gesichtsfarbe. Das würde sie dann schon erkennen und so. Und ich bin da ein bisschen lax mit umgegangen. Also eigentlich macht man das ja so, dass man dann sich schon mal prüft, ob mir irgendwas fehlt oder nicht. Aber eigentlich ging es mir immer gut. Leistungsfähigkeit wurde immer besser und sonst wie. Also, aber jetzt bin ich wirklich mal gespannt, weil was da rauskommt. Das ist das volle Programm. Ne? Also kriegst ja, musst du, wenn du zum Arzt gehst, Blut untersuchen, musst du ja auch sagen, was du haben willst. Ne? Also die machen
das
ja
große mal, heißt das dann.
Einmal groß, einmal richtig alles mit B12 und Vitamin D und was nicht alles. Und dann muss ich wahrscheinlich auch selber bezahlen, noch was dazu bezahlen. Mal gucken. Bin ich ganz gespannt. Hat gar nicht wehgetan, hat sie gut gemacht. Jetzt hat sie ihren Freunden also auch erzählt, dass ich gesagt habe, habe ich sie gefragt, ob sie das überhaupt kann.
Jetzt aber Schluss hier.
Sie macht das 100 Mal und sogar bei Babys, wo überhaupt noch gar keine Vene wirklich sichtbar ist. Und das hat sie echt gut gemacht. Muss ich ihr lassen.
Gut, also dann klatschen wir uns hier mal ab.
Ja, dann für euch gute Fahrt. Probiert das mal aus im Dunkeln. Wenn noch Fragen zum Licht sind und so weiter, ist die SL mache ich auch nochmal ein separates Video. Jetzt nach diesen ganzen Erfahrungsberichten muss ich da wirklich nochmal ein ganz ausführliches Video zu machen. Mit allen Lichtkegeln und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne?
Ich danke.
Ja. Auch.
Tschüss. Bis
bald. Ciao.